Der Rotwein glüht, wir sind ready zu hosten. Ein Witz fliegt daneben, knallt gegen den Pfosten. Die Taktiktafel weg, jetzt wird improvisiert. Geraten, gespottet und analysiert. Unser Geschenk gibt was auf die Lauscher. Floorball, du Tier, du darfst uns berauschen.
Keiner verstand, wir haben drei nackte Schweden am Spielfeldrand.
Der rote Faden reißt, stolpern durch die Season. Chaos in Motion, Tore, Siege, süße Intrigen. Und wenn die Hörer fragen, wer hat hier den Plan? Pascal twistet die Regler und Konterpass kommt an.
Konterpass, Konterpass, Konterpass.
Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 31. Folge vom Konterpass-Podcast. Ich bin Tilman Gebhardt.
Und ich bin Jan Kratochwill.
Und produziert wird unser kleiner Podcast nach wie vor von Pascal Riedel. Jan, ich fahre nächste Woche in Skiurlaub. Du bist schon im Skiurlaub. Zumindest habe ich das einem Instagram-Video entnommen, was du auf unserem Kanal gepostet hast. Außer du läufst einfach mit Skiklamotten durch Malle, das weiß ich natürlich nicht. Und du hast da auch ein bisschen was von einem neuen Projekt angeteasert. Erhell uns doch mal ein bisschen.
Ja, ich fange mit dem ersten Punkt an. Ja, ich bin tatsächlich Skifahren in einem wunderschönen, beschaulichen Dörfchen in der Schweiz. Das heißt Bettmeralb. Das ist auf so einer Anhöhe,
die kommt man gar nicht.
Ja, genau. Das ist meine Belohnung für den Titel, ist meine Anwesenheit in deren Bergen. Und es ist super possierlich hier. Man kommt nicht mit Auto hin. Es ist alles hier so Ski in und Ski out. Und man sieht einen wunderschönen Ausblick auf so ein Tal, wo die Wolken drin eingebettet sind. Also es ist ein Träumchen. Und das Lustige an dieser Ecke hier ist, man hat das Gefühl, hier gibt es so 3-4 Familien, die so ein bisschen sich diese ganzen Unterkünfte, diese ganzen Häuschen, diese Appartements so untereinander aufgeteilt haben. Und alles gehört so älteren Omis. Und die tun so ganz freundlich und lieb, aber ich glaube, die haben es alle faustdick in den Ohren. Also weißt du, das sind so Mafia-Gruppen, so Clans untereinander. Und wenn du irgendwie nicht zahlst, dann irgendwie überschütten die dich mit heißem Fondue oder, also ich glaube, die sind so schon, so teilkriminell unterwegs, weiß ich nicht. Alles wird mit Cash bezahlt, überall hängen so Jesuskreuze und selbst wenn du verheiratet unterwegs bist, sind alle Betten getrennt. Also es ist so eine kleine Reise in die Vergangenheit, aber wir fahren hier regelmäßig hin, seit 5 Jahren, weil uns hier Freunde hergeschleppt haben, deren Eltern seit 47 Jahren jeden Winter hierher fahren. Also diese Tradition versuchen wir zu übernehmen. Wo waren wir stehen geblieben? Ach so, ja genau. Und bei der Gelegenheit stand ich auf der Piste und wir haben uns ja geeinigt, wir wollen unsere Community bei einer Sache abfragen. Und zwar wollten wir von euch wissen, welcher unserer vorgeschlagenen Namen für ein neues Projekt besonders gut passt. Und wir müssen euch natürlich so ein bisschen sagen, worum es geht. Und deshalb teasere ich das heute mit Tilman an, aber ihr werdet in den nächsten Wochen noch mehr erfahren. Ihr wisst, wir fühlen uns eigentlich ganz wohl in dieser Rolle. Wir kriegen auch mit, dass euch unsere Arbeit ganz gut gefällt. Und mit Pascal und Tilman macht es uns auch Spaß. Und wir würden gerne auch noch mehr machen. Jetzt ist das Schwierige natürlich, dass die Floorball-Szene relativ klein ist. Und nochmal so eine zweite, dritte Folge im Monat zu bringen, das ist für uns schwierig. Das hat natürlich auch ein bisschen finanzielle Hintergründe, weil man will ja das Ganze irgendwie monetarisieren. Und da können wir auch von euch nicht zu viel verlangen. Und weil es uns so viel Spaß macht, und weil wir mit unseren Hirnen und sogar teils beruflich auch noch in vielen anderen Sportarten drin stecken, haben wir uns gedacht, wir versuchen einen Podcast aufzuziehen, der auch noch andere Sportarten mit reinholt und das alles aus einem vielleicht etwas anderen Blickwinkel mit einbezieht. Jetzt bevor ihr eifersüchtig werdet und sagt, aber warum, Floorball hat doch noch so viele Geschichten zu bieten. Keine Sorge, wir bleiben euch erhalten. Vielleicht bleiben wir euch gerade, weil wir auch noch einen zweiten Podcast aufbauen können, erhalten, weil ihr das Ganze vielleicht auch noch mal so ein bisschen quersubventioniert. Und vielleicht können wir so sogar über die Zeit hinweg, wenn wir auch noch mal so eine Hörerschaft über den Floorball hinaus aufgebaut haben, vielleicht gelingt es uns dann auch, Floorball da vielleicht ein bisschen reinzutragen, auf eine vorsichtige Art und Weise. Und alles profitiert von allem. Also wir freuen uns auf dieses Projekt ich habe das jetzt versucht, kurz zusammenzufassen, ohne zu viel zu verraten. Tilman, ist es mir einigermaßen gelungen?
Ich finde, das ist dir sehr gut gelungen, Jan. Ich finde, du hast ausreichend angeteasert, ohne zu viel zu verraten und ohne uns direkt hier extrem aggressive Deadlines reinzusetzen, die wir uns sowieso schon gesetzt haben, die aber nicht unbedingt in der Öffentlichkeit stehen müssen, weil wir noch nicht hundertprozentig sicher sind, wie haltbar sie sind. Also, vielen Dank. Aber genug geredet von irgendwelchen anderen Projekten. Wir widmen uns dem heutigen Projekt. Und zwar haben wir natürlich wieder jede Menge Flowboy für euch. In unserer News-Sektion müssen wir uns heute mal wieder selbst korrigieren, weil wir in der letzten Folge leider einen kleinen Fehler gemacht haben. Davon abgesehen geht es um Wettskandale, es geht um Bundesverdienstorden, die mittlerweile inflationär vergeben werden, zumindest hatten wir ganz kurz den Eindruck. Es geht erstaunlich lange um verschiedene Pokaldesigns. Davon abgesehen geht es natürlich einmal wieder über die deutschen Floorball-Bundesligen. Wir geben euch einen kurzen Abriss, wie sieht es eigentlich aktuell aus. Und natürlich reden wir ausführlich über die vergangene Floorball-WM der Damen in Tschechien. Von Organisationen über die Performance des deutschen Teams, über alle anderen Sachen, die noch passiert sind, über den, ich habe es gerade schon in Jans Intro reingeschrien, den jetzt schon legendären Titel der Schweizerin. Wir freuen uns drauf. Viel Spaß mit der Folge. Und wir gehen rein in die News mit einer kleinen Korrektur aus der letzten Folge. Und zwar hat uns da Sven drauf hingewiesen. Vielen Dank, Sven. Wir hatten irrtümlicherweise gesagt, ja, Champions Cup-Finale Damen, mal wieder Pixwoods und Co. und Turngruppen, alles langweilig. Das war komplett gelogen. War in letzter Zeit einfach so häufig wahrscheinlich, dass uns da die Pferde durchgegangen sind. Pixbo und Turngruppen haben nämlich schon im Halbfinale vom Champions Cup gegeneinander gespielt. Und Turngruppen hat sich durchgesetzt, sodass das Finale im Champions Cup der Damen jetzt zwischen Torengruppen und Vítkovice stattfindet. Und zwar in Tschechien. Also Vítkovice ist Gastgeber. Das Finale steigt am 24.01. Bei den Herren haben wir, glaube ich, alles richtig wiedergegeben, aber nur zur Sicherheit spreche ich auch das nochmal an. Da ist das Finale eine Wiederholung des Superfinals aus der schwedischen ersten Liga. Und zwar spielt Falun gegen Storvreta. Ebenfalls am 24.01. Ich glaube, das Spiel steigt in Falun oder auf jeden Fall ist Falun Gastgeber, soweit ich weiß. Ja, die beiden Spiele sind, glaube ich, um 17 Uhr und dann um 19 Uhr. Ich weiß nicht, welches wann ist, aber den Tag kann man sich auf jeden Fall im Kalender markieren und dann quasi die beiden Champions Cup-Finals hintereinander durchgucken. Und dann haben wir vor diversen Folgen, ich glaube, das ist rausgekommen irgendwann im Sommer, über diesen groß angelegten Wettskandal im finnischen Floorball gesprochen, wo man noch nicht so genau irgendwelche Dinge wusste. Es war sehr, sehr viel unklar, aber es war auf jeden Fall klar, dass es auf irgendwelche Wettgeschichten gegeben hat, wo scheinbar sowohl auffällige Geldbeträge gesetzt worden sind, als auch Geldbeträge von Personen, die nicht hätten wetten dürfen. Also die irgendwie mit dem Spielbetrieb quasi direkt zu tun hatten oder was auch immer. Und scheinbar unter anderem auch bei der letzten Floorball-WM in Malmö. Ja, und da gibt es jetzt deutlich weitere Entwicklungen, gibt es längere Artikel zu, aber um es einmal runterzubrechen, es gibt insgesamt 80 Suspendierungen, also 80 Personen sind insgesamt suspendiert worden, teilweise Spieler, teilweise Betreuer, auch alle unterschiedlich lang, von irgendwie ein paar Monaten bis, glaube ich, teilweise 2 Jahre, wenn ich mich richtig erinnere. Und das Ganze ist anonym abgelaufen, also man weiß nicht genau, wer suspendiert worden ist. Die Suspendierung lief quasi gewissermaßen so, dass der finnische Verband die vorgenommen hat, dann hat die IFF die Suspendierung übernommen und dann auch die anderen Verbände, die unterhalb der IFF reglementiert sind. Sodass unter anderem 2 finnische Spieler, die in der Schweizer Liga spielen, jetzt suspendiert sind. Und deshalb meine ich, das Ganze ist theoretisch anonym, praktisch halt irgendwie nicht. Weil, wenn auf von einem Tag auf den anderen 2 finnische Spieler nicht mehr im Kader auftauchen für mehrere Monate, dann weiß man so ungefähr, woran das gelegen haben könnte. Und ich glaube, die beiden Vereine, wo die beiden Jungs spielen aus der NLA, haben jeweils auch ein Statement rausgegeben, dass es sich, also die haben es quasi zugegeben, haben gesagt, jo, unser Spieler hat dann ein bisschen Mist gebaut, ist erstmal aus dem Verkehr gezogen bis irgendwie Januar oder sowas in der Richtung. Von daher, ja, es war theoretisch anonym, aber praktisch dann relativ schnell nicht mehr. Jan, hast du dazu noch mehr mitbekommen, beziehungsweise hast du mitbekommen, um welche Beträge es da teilweise ging?
Ich wollte davor noch so ein Gedankenspiel bringen, und zwar, weißt du, warum es anonym ist?
Nee, ich glaube, ich habe eine Vermutung, und zwar glaube ich, dass das zu gewissen Teilen dann irgendwann eine strafrechtliche Geschichte ist, und da läuft ja auch sehr, sehr viel anonym ab. Ne? Mhm. Also wenn irgendein Gericht irgendein Urteil ausspricht, dann ist ja auch nicht öffentlich einsehbar, wer war das jetzt eigentlich, der da gerade irgendwie verurteilt wurde oder was auch immer. Ich glaube, es hat was damit zu tun. Hundertprozentig sicher bin ich mir aber nicht.
Wobei du natürlich schon die Situation hast, dass, ja, wenn es jetzt an die AFF weitergegeben ist und die AFF da irgendeinen Spruch verkündet und sagt, okay, die Spieler dürfen jetzt nicht starten, dann ist es, glaube ich, jetzt so ein bisschen unabhängig vom Allgemeinrechtssystem. Und ich stelle mir da so nur so ein bisschen die Frage, wisst doch diese Jungs, die das verbockt haben, willst du sie so beim ersten Mal so ein bisschen schützen, dass du sagst, okay, es ist dumm gelaufen, außerdem seid ihr meistens nur Amateursportler, deshalb solltet ihr jetzt nicht mit so einem Zeichen durch die Welt spazieren, weil es gab ja in Deutschland ab und zu mal vielleicht mal einen Dopingfall, der dann nicht veröffentlicht wurde, weil beispielsweise ein Spieler minderjährig war, ne? Also keine Ahnung, Cannabis geraucht oder sowas. Und dann wurde das natürlich nicht irgendwie an die große Glocke gehängt, sondern gesagt, okay, gut, das sitzt jetzt mal ab und dann kriegst du eine zweite Chance. In dem Fall hier finde ich das ein bisschen, also so inkonsequent, ne? Weil ich meine, wenn die Jungs das halt auf dem Buckel haben, dann sollen es alle wissen und dann kann man vielleicht sogar darauf achten, dass in Zukunft halt gewisse Muster mal so ein bisschen unter Beobachtung bleiben. Andererseits, ich habe schon ein paar Mal geäußert, dass ich es einfach für grundsätzlich falsch halte, dass eine Amateursportart irgendwie überhaupt im Wettsystem auftaucht und dass sich eigentlich alle Amateursportler verbinden sollten, um diese ganzen Wettfirmen, die damit Kohle verdienen, dass Amateursportler Sport treiben, dass man die mal ordentlich abzockt. Insofern widerspreche ich mir da gerade zweimal. Aber die Frage wollte ich mir einfach mal stellen.
Ja.
Aber du hast es ja gefragt nach den Summen. Die Summen habe ich nicht so ganz mitbekommen, wobei, ich glaube, bei einer hieß es, dass es ein verdächtig hoher, sogar fünfstelliger Betrag war. Ne? Also das war ja dann irgendwie, schoss das ein bisschen aus dem üblichen Wettverhalten raus und das war ja wahrscheinlich auch der Grund, warum sie darüber gestolpert sind.
Ja, genau, das war, glaube ich, so ein bisschen der Aufhänger. Das war aber, glaube ich, wenn ich es richtig mitbekommen habe, kein aktiver Spieler oder sowas, sondern irgendwie eine Person so im Dunstkreis, wo dann eher nicht, also wo die Person theoretisch sogar wahrscheinlich sogar hätte so wetten dürfen, wenn es nicht irgendwelche Informationen gewesen wären, die unter der Hand nochmal von Spielerseite oder was auch immer weitergegeben worden sind. Aber ich habe mitbekommen, dass einer der beiden Schweizer Vereine, ich weiß tatsächlich nicht mehr, welcher der beiden Schweizer Vereine es war und ich weiß noch nicht mehr, welcher Spieler betroffen war, aber die haben tatsächlich in ihrer Pressemitteilung geschrieben, dass der Spieler, der jetzt gesperrt worden ist, 97 Cent auf ein Spiel gesetzt hätte. Und deshalb jetzt irgendwie für 3 Monate sowas aus dem Verkehr gezogen wird. Wo ich mir so denke, was? Warum? Also, das kann ja einfach nur richtig, richtig dumm gewesen sein. Also, ich habe keine andere Erklärung dafür. Das war ja scheinbar also so ein Ding, weil, wenn du damit skurril, Kohle machen musst, dann setzt du und nicht versuchst, nicht erwischt zu werden, dann setzt du doch einen viel höheren Betrag. Oder du setzt halt einfach gar nichts und machst diese Geschichte nicht. Das muss ja fast so eine Geschichte gewesen sein von wegen, oh ja, das ist ganz witzig, ich spiele hier mal so ein bisschen rum, was soll schon passieren, dass einfach jemand nicht wusste, dass für sowas theoretisch Strafen ausgesprochen werden.
Ja, ich glaube, das ist ja wahrscheinlich, ich glaube, das andere ist, ich habe wirklich null Erfahrung mit diesen ganzen Wettspielen, aber wahrscheinlich kann das ja auch so ein Kredit sein, den man da noch irgendwie hat, weißt du, so Guthaben und das wird dann irgendwie verbraten, einfach so den Rest da einfach reingesteckt, aber wahrscheinlicher ist irgendwie, man testet sich da aus, ja.
Boah, und das war so eine völlig irre Kombi-Wette. Weißt du, wo du so 97 Cent setzt und wenn alles so eintritt, wie du es erwartet gewinnen hast, dann kriegst du 10.000 Euro ausgezahlt. Das wirkt dann immer sehr unverdächtig, bis es dann klappt und dann bist du fein raus. Naja, man weiß es nicht. Also, so viel zu dem Wettskandal. Ich habe das Gefühl, dass da jetzt erstmal nichts mehr nachkommt und dass das Ganze quasi als aufgearbeitet und abgeschlossen bewertet wird. Aber schauen wir mal. Die nächste Herren-WM ist ja nicht mehr so lange hin.
Und Floorball Deutschland hat die nächste Medaille vom Bundespräsidenten überreicht bekommen. Wir hatten, langsam werden es ja mehr. Wir haben in der letzten Folge über Rolf Blanke berichtet, der seinen Orden bekommen hat. Und diesmal gab es einen Verdienstorden an Daniel Kehne. Daniel Kehne ist der Vizepräsident von Floorball Deutschland. Und es ging um den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Und als ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe ich mich gefragt, das ist ja interessant, wo haben wir denn das hingekriegt? Weil es ist eine Auszeichnung für eine digitale Leistung. Also es wurde irgendein digitales Projekt gestartet, das offensichtlich diese Aufmerksamkeit verdient hat. Und ich musste lange grübeln, wo Floorball Deutschland sich mal so aus dem Fenster gelehnt hat, um dafür eine Auszeichnung zu kriegen vom Bundespräsidenten. Wenn man ein bisschen tiefer gräbt, findet man heraus, nee, das hat mit Floorball nicht viel zu tun. Also Daniel hat eine ziemlich coole Sache auf die Beine gestellt. Und zwar, um das zu zitieren, wurde er für die Entwicklung und kontinuierliche Weiterentwicklung der App Integrate ausgezeichnet, die er 2015 ins Leben rief. Und es handelt sich dabei um eine digitale Plattform, die ein unverzichtbares Werkzeug für die Integration von Zugewanderten in Deutschland ist. Also da kann man sich wahrscheinlich so für verschiedene Bezirksamttermine anmelden, Sprachkurse buchen und insgesamt wird sie schon von 120 Kommunen in ganz Deutschland genutzt. Also es vereinfacht diese Kommunikation zwischen Kommunen, Staat, Bund und Zugezogenen. Also es hat mit Vorbo leider nicht viel zu tun. Aber ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn Daniels Innovationsfreudigkeit auch auf den Verband rüberschwappt. Und ich bin mir sicher, dass sie das tut.
Ja, witzig. Da hattest du scheinbar ähnliche Reaktionen, wie ich, als du es gesehen hast. Und zwar, ich habe es nämlich, also als ich es gesehen habe, war auch meine erste Reaktion, dass ich mich gefreut habe. Und direkt danach war meine zweite Reaktion. Und ich habe mich gefragt, warum. Also ob irgendwie die Bundesrepublik Floorball für sich entdeckt hat und jetzt auf einmal Verdienstorden ohne Ende vergeben werden. Das fand ich ganz spannend. Und als ich dann, und vor allem habe ich mich dann gewundert, warum bekommt es denn nur einer von den Vizepräsidenten von Floorball Deutschland? Weil die sind ja 3 oder 4, glaube ich. Und es mag sein, dass da der eine oder die andere ein bisschen mehr macht als die anderen, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass Daniel die komplette Arbeit alleine macht, sowas dann auch wieder nicht. Fand ich auf jeden Fall spannende Geschichte, bis ich dann auch irgendwann gesehen habe, ah okay, es ist tatsächlich vor allem für was anderes.
Ja, und die nächste News vom Dachverband kommt im Kontext der Neubesetzung oder Besetzung der Verbandsspruchkammer. Wir haben das ja auch in einer der vergangenen Folgen angesprochen, dass der Verband Leute sucht, die Art Schiedsrichter oder Richter sind, um Konflikt oder Situationen zu bewerten, wenn es beispielsweise um komplexe Matchstrafen geht oder um Unklarheiten bei der Regelauslegung. Und worüber wir damals gestolpert waren, war diese Formulierung, dass eigentlich Leute sein müssen, die nichts mit einem teilnehmenden Verein zu tun haben, weil es kann ja sein, dass im Grunde der Verein, mit dem du was zu tun hast, dass der dann irgendwie sich in einem solchen Streit dann plötzlich befindet. Und ich lese nur kurz vor, also es wurden 5 neue Personen besetzt, beziehungsweise 2 davon sind schon in Amt und Würden, Ralf Kühne und Thomas Löwe, und neu dazukommen Markus Tölzer, Hannes Thun und Jan Schäfer. Und ich glaube, an den Namen sieht man, dass es tatsächlich sehr schwierig ist, Leute zu finden, die irgendwie mit der ganzen Situation nichts zu tun haben, weil natürlich Hannes Thun ist natürlich ein Berliner Urgestein, der ist jetzt zwar nicht mehr als Spieler und soweit ich weiß auch nicht mehr so sehr im Verein aktiv, aber natürlich dann doch mit einem Verein irgendwie verbunden. Die anderen Jungs natürlich auch. Ist also ein schwieriges Unterfangen. Was ich schade finde, ist, dass wir da keine weibliche Person untergebracht haben, weil ich glaube, dass es vielleicht auch nochmal ein paar Konfliktsituationen gibt, wo ein weibliches Auge hilfreich sein könnte.
Ja, genau. Ich glaube, so komplett unabhängige Personen, wie wir es beim letzten Mal schon gesagt haben, sind schwierig zu finden. Wer es nicht weiß, Markus Tölzer kommt, glaube ich, aus dem Dunstkreis Bonn oder sowas in der Richtung.
Also ja, auf jeden der war Fall sogar Bundesliga-Torwart, glaube ich, eine Zeit lang bei Bonn.
Ja, genau. Auf jeden Fall irgendwie Westvereine. Und Jan Schäfer, ehemaliges Bremer Urgestein, zwischenzeitlich auch in Kiel unterwegs gewesen. Und bei dem weiß ich auch, dass er, also zumindest Jura studiert hat, mittlerweile, glaube ich, auch als Anwalt unterwegs ist. Also ich vermute, dass da bei allen Beteiligten eine gewisse Vorprägung durchaus vorhanden ist. was ich aber ganz vorteilhaft finde, ich habe das Gefühl, dass es weniger konzentriert, als es vorher war. Ich habe das Gefühl, vorher, ich weiß nicht hundertprozentig, wie die Verbandsspruchkammer besetzt war, aber ich hatte das Gefühl, dass da schon sehr, sehr viele, ich glaube sogar alle Teilnehmer aus den Ostvereinen kamen, bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Und jetzt haben wir, glaube ich, eine ziemlich gesunde Verteilung. Ich glaube, Ralf Kühne und Thomas Löwe sind beide so um und bei Leipzig da die Ecke. Bei Thomas bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Dann Jan aus dem Norden, Hannes aus Berlin und Markus aus dem Westen. Das ist, glaube ich, schon eine gesündere Verteilung, als wir da vorher hatten. Und ich glaube, es ist auch eine Person mehr. Ich glaube, es waren vorher 4 oder sogar nur 3 Personen. Also, glaube ich, ganz gute Entwicklung. Dann noch 2, 3 Kurznews. Und zwar habt ihr vielleicht den Instagram-Post von Floorball Deutschland gesehen. Und zwar wird ein Wanderpokal für die Bundesligen gesucht, was ich sehr, sehr cool finde. Über die Pokale haben wir uns, glaube ich, auch schon das ein oder andere Mal ausgetauscht. Und vor allem der Final Four-Pokal, der ist mittlerweile, finde ich, richtig, richtig cool. Ich weiß nicht, ob du den vor Augen hast, Jan. Wahrscheinlich hast du ihn sogar selber designt. Was weiß ich, wie das entstanden ist. Bei Pokal hast du ja gefühlt überall deine Finger mit drin. Dran. Das ist so ein Floorball, der so umschlungen ist von so 2, 3 Metallstreben. Ich butcher das jetzt ein bisschen, der sieht eigentlich wirklich ganz cool aus und auch auf einem sehr massiven Podest steht. Also mit dem kann man, glaube ich, schon ein bisschen was anfangen. Und der Pokal für den Meister oder die Meister der Bundesliga ist halt einfach nur so ein klassischer Pokal. Und da wurde quasi drauf aufgerufen, wer irgendwie handwerklich, Metallbauer, was auch immer in dem Bereich ein bisschen Ahnung hat und Bock sich zu entfalten, der würde sich melden. Von daher freue ich mich, wenn wir tatsächlich irgendwann einen neuen Wanderpokal haben sollten. Apropos Wanderpokal, Jan, hast du mal den Pokal von der Vier-Schanzentournee gesehen?
Nee, habe ich nicht.
Also, kannst du gerne mal googeln. Muss jetzt nicht nebenbei beim Podcast sein, aber auf jeden Fall im Nachhinein. Alle anderen seien auch aufgerufen. Vier-Schanzentournee, falls das jemandem nichts sagt, ist ein Skisprungwettbewerb. Läuft jetzt gerade. Wenn die Folge rauskommt, ist er fast vorbei. Aber wenn ihr ganz schnell einschaltet, kriegt ihr, glaube ich, noch das letzte Springen mit. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Und ich weiß gar nicht, warum, aber meine Familie guckt den nämlich schon seit Ewigkeiten. Dass so nach Weihnachten bis irgendwie 5. Januar Vier-Schanzentournee geguckt wird, ist bei uns so ein bisschen Tradition. Und deren Pokal ist einfach so ein massiver goldener Adler auf so einem Podest. Der ist richtig, richtig gut. Also aus meiner Sicht einer der besten Pokale, die es so im Weltsport generell gibt. Die nächsten, die man dann irgendwie aufzählen kann, sind wahrscheinlich die ganzen amerikanischen Trophäen. Also die sind ja auch alle ganz cool mit Stanley Cup und so. Aber den finde ich schon sehr, sehr gelungen für so einen Wettbewerb. Du grinst nebenbei in die Kamera. Vielleicht hast du es ja nebenbei einmal aufgerufen.
Ja, ich habe ihn kurz aufgerufen. Finde ich ja ist super natürlich. Passt perfekt so zu Skispringern. Du warst natürlich sehr gnädig, wie du den deutschen Floorball-Meisterschaftspokal beschrieben hast. Also der ist einfach armselig. Ja, das ist eine absolute Katastrophe. Und wir hätten schon längst einen anderen Pokal irgendwie zusammenspenden müssen. Ich dachte an zwei Pokale, entweder den, wir kommen ja später zur Damen-WM. Den fand ich eigentlich sehr nüchtern, aber den die Damen jetzt gewonnen haben, das ist auch ein neuer Pokal. Ich glaube, der wurde jetzt speziell für die Damen-WM gebaut. Das ist auch so ein Floorball, der ist irgendwie so von so vier Flanken so ein bisschen umschlossen und zieht sich ein bisschen hoch. Und ein zweiter Pokal, den ich vor kurzem gesehen habe, der sensationell war, ist dieser neue Friedenspreis für Donald Trump. Hast du den Pokal gesehen?
Nee, tatsächlich das gar ist nicht. So eine, pass auf jetzt, der Podcast eskaliert jetzt. Wir machen jetzt einfach wildes Pokal-Googeln nebenher.
Ja, ich kurz zusammengefasst, also Donald Trump hat ja von Arschkriecher Infantino diesen Friedenspreis überreicht bekommen und kriegt nicht nur seine Medaille sich schnappen dürfen, sondern er hat auch so einen Preis gekriegt, das ist so eine Weltkugel. Und da greifen so drei, vier so, als wären so Zombie-Hände greifend um diese Welt. Und also es sieht wirklich so aus, als wären die Hände so gerade aus dem Boden hochgeschossen und würden sie versuchen, den Globus irgendwie an sich zu reißen. Also ich glaube, mehr Meta geht nicht. Vielleicht ist es auch ein grandioser Gag, der eines Tages aufgelöst wird. Aber also so in die Richtung fände ich das natürlich super.
Not. Ach ja. Gut, also das zum heutigen Pokaldesign-Talk. Wir haben noch eine weitere News, die auch ihren Ursprung bei Floorball Deutschland hat. Und zwar bin ich mittlerweile wahrscheinlich mehr als Floorball-Podcaster als Trainer bekannt, aber eigentlich sehe ich mich ja nach wie vor, auch wenn ich gerade in Auszeit bin, mich vor allem als Floorball-Trainer. Deshalb wollte ich einmal der breiten Öffentlichkeit ans Herz legen, dass es neue Trainerkurse gibt für das Jahr 2026, die Floorball Deutschland mittlerweile ausgerufen hat. Die finden alle in der Sommerpause statt. Ich glaube, es geht los Anfang Mai und das Ganze endet irgendwie Ende August oder sowas. Also in den Monaten, wo generell nicht ganz viel Floorball gespielt wird. Und was Neues. Zum einen, es gibt jetzt einen Basistrainerkurs neben dem normalen C-Trainerkurs. Der Basistrainerkurs ist, glaube ich, so eine Neuschaffung von diesem Jugendtrainerkurs, den es vorher gab. Und das Ganze ist nicht mehr so zentral geregelt, wie es vorher war. Da waren ja fast alle von diesen Kursen in Naumburg. Gibt's immer noch. Es gibt immer noch einen Basistrainerkurs in Naumburg und einen C-Trainerkurs in Naumburg. Aber davon abgesehen ist es deutlich verteilter. Gibt zum Beispiel Basistrainerkurse eigentlich in jeder Himmelsrichtung. Einen in Hamburg, einen in Kaufering, einen in Holzbüttgen. Und auch C-Trainerkurse sind ein bisschen weiter gestreut. Es gibt einen in Frankfurt am Main und einen in Kiel, beziehungsweise bei Kiel. Das wird auf dem Schersberg stattfinden. Falls es jemandem nicht sagt, ist kein Problem. Ist aber ganz cool. Kann man gut Trainerkurse ausrichten. Und den werde unter anderem ich geben. Also falls ihr Bock habt, euch trainertechnisch ein bisschen weiterzubilden und ein bisschen zu plauschen, kommt da sehr, sehr gern vorbei. Sind zwei Wochenenden und vier Online-Abende, glaube ich. Also überschaubares Pensum. Und wenn ihr sowieso irgendwie in der Nähe vom Norden unterwegs seid, das wird bestimmt eine ganz coole Sache.
Ja, super wichtig. Zu wenig Trainer in diesem Land. Je mehr, desto besser. Und es gibt tatsächlich noch eine News vom Dachverband. Und zwar wurde diesmal sehr vorzeitig das Final Four 2027 schon ausgeschrieben. Für das kann man sich als Verein oder wahrscheinlich vielleicht auch irgendwie als regionaler Verband, warum auch nicht, bewerben. Und es gibt 4 Zeitfenster, in denen es stattfinden darf. Das eine ist ein Termin Ende Februar, dann Anfang März, dann Mitte April und dann auch nochmal Mitte Mai. Das könnt ihr euch alles auf der Website des Dachverbandes raussuchen. Dort ist die Ausschreibung platziert und dazu auch verschiedene Unterlagen für also eine Checkliste und die Ausschreibung als Ganzes. Und da sieht man auch schon so ein bisschen, in welche Richtung es vom Programm her gehen soll, wobei ich davon ausgehe, dass das wahrscheinlich auch nochmal flexibel sein wird. Es wäre natürlich toll, wenn wir es für 2027 wieder schaffen, das vielleicht in eine der deutschen Großstädte zu bringen. Also Hamburg, Berlin, München und Co. Fühlt euch angesprochen.
Okay, und apropos Hamburg, München, Berlin und Co. Wir gehen rüber in WhatsApp Bundesliga. So, und wir haben uns vorgenommen, dass wir euch heute nochmal so einen allgemeinen Abriss geben, wo die 4 großen Bundesligen, also erste Bundesliga Herren, erste Bundesliga Damen und die beiden zweiten Bundesligen, aktuell stehen. Größtenteils ist die Hälfte der regulären Saison um, teilweise auch schon ein bisschen mehr. Und wir dachten, wir geben euch einfach mal einen kurzen Abriss. Wie sieht es eigentlich jeweils gerade aus in den Ligen? Was könnte eigentlich noch so passieren und so weiter und so fort? Bevor wir wahrscheinlich in der nächsten Folge kaum über die Bundesligen sprechen, übernächste muss man dann mal gucken. Irgendwann Richtung März wird es dann ja heißer, was die Playoffs angeht. Da geht es voraussichtlich wieder sehr, sehr viel um die Bundesligen. Deshalb wollten wir die nächsten 2 Folgen wahrscheinlich nutzen, um nochmal ein paar andere Sachen zu sprechen. Und heute, damit ihr nicht so ganz ohne Bundesliga auskommen müsst, geben wir euch nach der Winterpause nochmal einen kurzen Abriss. So. Und wir legen los mit der zweiten Floorball-Bundesliga Nordwest. Für alle, die es nicht wissen, die ersten beiden Teams kommen in die Playoffs. Teams 3 bis 8 verabschieden sich nach der Saison direkt in die Sommerpause. Und die Teams 9 und 10 spielen tatsächlich nochmal Playdowns gegeneinander aus, glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, ob sich da seit dem Modus im letzten Jahr was geändert hat, aber zumindest letztes Jahr war es so. Kampf um die Playoffs, relativ eng. Die Lilienthaler Wölfe und die Baltic Storms stehen nach exakt 9 von 18 Saisonspielen, also das genau die Hälfte der Saison um, auf den Plätzen 1 und 2 mit jeweils 21 Punkten. Gibt aber durchaus noch ambitionierte Verfolger, vor allem Eberskönz und Frankfurt folgen auf den Plätzen 3 und 4 mit 17 Punkten. Dann kommt so ein bisschen tabellarisches Niemandsland und die beiden klaren Abstiegskandidaten Stand jetzt sind vermutlich der TV Eicherhorn Bremen mit 6 Punkten auf Platz 9 und der BSV Rooksel mit 3 Punkten auf Platz 10. Und dann im Osten haben wir ein ähnliches Bild. Da gibt es auch 2 klare Spitzenteams aktuell. Und das mag jetzt niemanden allzu sehr überraschen. Das sind die beiden Absteiger aus der letzten Saison, die, glaube ich, auch mit großen Ambitionen in diese Saison wieder gestartet sind. Nämlich die Redhawks Kaufering auf Platz 1 mit 25 Punkten, allerdings aus 9 Spielen. Und der FBC München ebenfalls mit 25 Punkten auf Platz 2, allerdings aus 10 Spielen. Also die haben schon ein Spiel mehr absolviert als Kaufering. Dann folgen dahinter die Füchse Quedlinburg, 21 Punkte aus 10 Spielen. Und auch dann, ja, der Übergang ist hier so ein bisschen fließender. Dann kommt zum Beispiel Halle mit 18 Punkten aus 9 Spielen. Also dann wird es nicht ganz so niemandslandig, sondern es gibt noch so 2, 3 Teams, die, denke ich, durchaus eventuell noch ein Wörtchen mitreden könnten, falls sich München und Kaufering eine Schwächephase erlauben, wovon ich jetzt aber nicht ganz so sehr ausgehe. Und dann ist hier auch der Abstiegskampf ein bisschen enger. Auf Platz 7 Ingolstadt mit 9 Punkten, Platz 8 Döbeln mit 6 Punkten, Platz 9 Eisbären Juniors mit 3 Punkten und Platz 10 Rennsteig Avalanche mit 1 Punkt. Also Ingolstadt wahrscheinlich schon einigermaßen gut davor, gerade auch wenn man sich die Tordifferenz anguckt, die stehen bei minus 14. Die anderen 3 Teams stehen alle eher so bei minus 40. Von daher, da gehe ich davon aus, dass Döbeln, die Eisbären Juniors und Rennsteig da sich um den Abstieg streiten werden.
Wir drohen ja damit regelmäßig, dass wir irgendwann mal so ein Special zu FC Rennsteig Avalanche machen wollen.
Musst du auch direkt dran denken, ja.
Ja, weil das Projekt war ja vor ein paar Jahren so ganz groß angekündigt mit, da kommen ganz viele Spieler aus Tschechien und da gibt es auch finanzielle Mittel und da to the moon. Und im Augenblick Tabellenletzter der zweiten Bundesliga, also der Freifall, den wird mir eines Tages auch jemand noch erklären müssen. Ich habe aber eine andere Frage und zwar zur zweiten Bundesliga Nordost. Und zwar würde ich gerne wissen, Tillmann, vielleicht weißt du es. Gibt es noch einen anderen deutschen Footballverein, der eine GmbH ist, außer Baltic Storms? Und warum sind die Baltic Storms eine GmbH?
Da kann ich dir anbieten, dass wir tatsächlich, also sind eine GmbH, glaube ich, oder?
Ja, das ja, kann sein. Ich hab dazu die Theorie,
wobei, das weiß ich gar nicht genau.
Naja. Ja, ich hab dazu die Theorie, dass es nicht mit Floorball zusammenhängt, sondern dass sie doch auch irgendwie etwas mit E-Sports gemacht hatten. Also da müsste man wahrscheinlich Stefan Erkelenz mal angeln oder wen auch immer, der da seine Finger im Spiel hat.
Ich wollte gerade sagen, ich kann dir auf jeden Fall anbieten, Stefan Erkelenz mal in die nächste Folge einzuladen. Aber ich könnte ihn wahrscheinlich sogar jetzt anrufen und er würde direkt rangehen, dann könnten wir das direkt auf einen kurzen Dienstweg klären. Aber die haben was mit E-Sports gemacht? Meine Baltic Storms?
Ja, ich glaube, ich habe Stefan mal auf der Spobis, so eine Sportmesse getroffen und da haben wir mal über sowas geplaudert. Ich meine, Stefan Erkelenz kenne ich ja noch, der war ja der beste Teamchef aller Zeiten, als ich damals noch Bundestrainer bei den U19-Damen war, war er mein Teamchef. Überragender Mann. Wir sind so schnell die Themen wechseln, aber so kennt man uns nämlich. Der hat mich immer so kennst du diese Figur Kaczynski aus Im Westen nichts Neues, aus dem Buch, wo eben auch, wenn gerade so alle im Schützengraben lagen und die Bomben fielen und jemand gesagt, ich habe Hunger, hat Kaczynski von irgendwo so eine gebratene Ente her besorgt. Und Stefan Erkelenz hatte auch dieses Talent. Also wenn es ganz alles chaotisch war und ein Schiff ist versunken und niemand wusste, wo oben und unten ist, kam er plötzlich immer mit einer Lösung her. Und ich finde es super schade, dass er so ein bisschen aus diesem breiten Spektrum des deutschen Floorballs, ich will sagen, nicht verschwunden ist, aber das ist zumindest eher lokal tätig ist. Und jetzt schlage ich wieder den Bogen zurück und ihn habe ich damals auf der Messe getroffen und ich glaube, wir haben damals über E-Sports gesprochen und dass es da vielleicht irgendwie damit zusammenhängt. Aber guck mal, ein schönes Fragezeichen für die nächste Folge.
Okay, ich habe gerade überlegt, ob ich Stefan direkt fragen sollte, aber ich glaube, wir hauen einfach die Folge so raus und ich vermute, keine 24 Stunden später habe ich sowieso eine Rückmeldung dazu. Entweder so nach dem Motto, ja, das wusstest du gar nicht, klar haben wir das gemacht, oder er wird mir durchs Telefon kommen und sagen, was wir da denn verzapft haben. Aber ja, du hast recht, Stefan hat dieses Talent, finde ich, es sagt man ja einigen Personen nach, Probleme zu lösen, bevor sie entstehen. Oh, und das ist so ein Ding, wo ich das Gefühl habe, das hat Stefan quasi durchgespielt. Also ich weiß noch, dass ich in zwei, drei Situationen mal irgendwie mit ihm gesprochen habe und so sagte, ja, müssen noch das und das machen, meint er, so habe ich schon. So. Das ist immer sehr angenehm gewesen, ja, das stimmt.
Bester Mann.
Ja. Nee, ich kann es, also um mal auf den ganz ursprünglichen Punkt zurückzukommen, ich kann dir nicht hundertprozentig sagen, warum es eine GmbH ist. Das hat unter anderem, glaube ich, damit zu tun, dass die Baltic Storms ja auch so ein Zusammenschluss aus mehreren Vereinen sind. Ich glaube, der MFPC Leipzig ist auch sowas. Der MFPC Leipzig ist ja auch kein Verein, sondern, glaube ich, eigentlich eine dauerhafte Spielgemeinschaft zwischen irgendwie drei Leipziger Vereinen, glaube ich. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Und die Baltic Storms sind ja so ein Zusammenschluss zwischen dem ehemaligen Kieler Floorball Club und dem TSV Neuwittbeck. Es kann sein, dass es irgendwie damit zu tun hat, dass das für irgendwelche Strukturen vorteilhaft war oder sowas. Weiß ich aber nicht hundertprozentig. Gut, Topscorer wollte ich euch noch nachliefern, habe ich eben vergessen. Im Westen nichts Neues. Finjus Mommsen, 36 Punkte aus 9 Spielen. Allerdings hat Anton Hautzel von Eberskönz ganz ordentlich aufgeholt. Der steht mittlerweile bei 32 Punkten aus 9 Spielen. Also vielleicht wird das tatsächlich nochmal ein enges Ding. Und im Osten haben wir Jonas Knofe und Janosch Fuchs jeweils von den Saale Biberhalle mit 39 bzw. 33 Punkten an der Spitze. So, dann gehen wir rüber zu den Ladies. Da ist schon etwas mehr als die Hälfte der Saison gespielt. Die Damen werden 14 reguläre Saisonspiele absolvieren. Und die meisten Teams stehen bei 9 Spielen. Das eine Nachholspiel, ich glaube, wir hatten darüber gesprochen, zwischen Dümpen und Berlin, das abenteuerlich Anfang der Saison ausgefallen ist. Das steht noch aus, also die beiden haben 8 Spiele. Hier auch relativ klares Bild. Wir haben letztes Mal ja, glaube ich, angesprochen, MFPC Leipzig hat tatsächlich mal wieder Punkte liegen lassen. Steht aber immer noch unangefochten mit 25 Punkten aus 9 Spielen an der Spitze. Dahinter kommen die Lady Piranhas Hamburg und die Dümpner Füchse. Wie gesagt, Dümpten noch mit dem Nachholspiel gegen Berlin. Wenn man davon ausgeht, dass sie das gewinnen, hätten sie 21 Punkte und Hamburg hätte 20 Punkte, also auf den Plätzen 2 und 3. Bonn, Platz 4, 15 Punkte. Und dann um die Playoff-Platzierungen streiten, tun sich noch Wernigerode mit 12 Punkten aus 9 Spielen und Weißenfels mit 9 Punkten aus 9 Spielen. Und ich glaube, wer es nicht in die Playoffs schaffen wird, das ist jetzt, glaube ich, keine allzu gewagte Voraussicht, sind Floorball Berlin-Brandenburg United auf Platz 7, 4 Punkte aktuell. Und die Floorfighters Chemnitz in ihrer Premierensaison haben bis jetzt 2 Punkte gesammelt aus 9 Spielen.
Sag mal, ist es jetzt so eine Art neues, oder ich weiß nicht, neues oder altneues, West-Derby zwischen Bonn und Dümpten? Weil das war ja in der Vergangenheit vielleicht so ein bisschen leistungstechnisch doch ein größerer Unterschied. Und jetzt, kurz vor Weihnachten, gab es ja dieses 3:2 in Bonn gegen Dümpten, was ich trotzdem auch noch ziemlich überraschend finde, auch wenn Bonn vielleicht einiges stärker ist und Dümpten noch einiges nachholen muss. Aber das hat es ja eigentlich in der Damen-Bundesliga so auch nie gegeben, dass sich so ein schönes Derby mal installiert, oder? Also zumindest im Westen, meine ich.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich weiß immer nicht, ob die Weißenfelser und die Leipzigerinnen wollen, dass es ein Derby ist zwischen den beiden. Ich würde sagen, auf jeden Fall. Jetzt, wo der DHFK Leipzig wieder mit im Spiel ist, ist es zumindest bei den Herren ja vielleicht auch nicht mehr ein Derby. Und das Derby ist jetzt das andere Derby, ich weiß es nicht genau. Nee, aber du hast recht. Also im Westen gab es, glaube ich, zumindest lange kein Derby, wo Teams irgendwie auf einem vergleichbaren Niveau unterwegs waren. Da dümmten ja immer relativ lange, weit und breit, allein auf meiner weiter Flur, war immer so meine Auffassung zumindest. Aber ja, die Bonnerinnen sind, glaube ich, gut am Kommen. Gerade auch nochmal kurz in die Scorerliste geguckt. Die haben sich ja Anfang der Saison nicht so überragend geschlagen, wie ich ihnen das zugeschrieben hätte. Aber jetzt mit Annika Weiskirchen 17 Punkte auf Platz 5, Theresa Beppler-Alt 16 Punkte auf Platz 6. Da tut sich ein bisschen was. Generell, um die Scorerabteilung vielleicht noch einmal abzuhandeln. Annalena Best, mal wieder Platz 1 der Scorerliste, 26 Punkte aus 8 Spielen. Und Vanessa Weikum aus Weißenfels dahinter mit 24 Punkten aus 9 Spielen.
Und dann wandern wir rüber in die erste Bundesliga der Herren. Und da tut sich ja jedes Wochenende irgendwas. Ich glaube, in der letzten Folge haben wir noch über den SCDHFK Leipzig gesprochen. Ach, wie großartig das ist, dass sie sich da auf dem ersten Platz so stabil halten. Es ist nie so viel Zeit vergangen und Leipzig ist auf dem 5. Platz. Hat sogar jetzt schon 5 Punkte Rückstand auf Leipzig. Also da würden irgendwie jedes Wochenende die Würfe neu geworfen. Was ich besonders spannend finde, ist so die Leistungskurve der Schenefelder. Die haben es ja tatsächlich geschafft, so in den letzten Spielen die Muskeln spielen zu lassen. Einerseits haben sie gerade beim SCDHFK Leipzig 5:4 gewonnen. Und dann war da natürlich dieses sehr unglückliche 6:7 zu Hause gegen Weißenfels, was natürlich total kurios war, weil, und wir hatten das ja schon in Runden davor, dass sehr, sehr viele Tore wenige Sekunden vor Spielende gefallen sind. Um das nochmal kurz zusammenzufassen, also Schenefeld hat ja, Stand war 5:5, dann haben lange geführt das Spiel zu Hause gegen Weißenfels, dann kamen sie doch irgendwie in Rückstand, 5:6 in der 55. Minute, dann gelingt aber nochmal das 6:6 und da kassieren sie tatsächlich in der letzten Sekunde des Spiels von Florian Böttcher und verlieren zu Hause 6:7 gegen Weißenfels. Aber trotzdem ist es ja eigentlich schon ein Achtungszeichen dessen, dass Weißenfels irgendwie unter diesen letzten Vieren, wollte ich jetzt sagen, eigentlich derjenige ist, der da vielleicht doch die besten Chancen hat, sich nochmal auf diesen 8. Platz zu bewegen, was sie letztendlich auch zuletzt getan haben. Und das ist ja eigentlich doch etwas überraschend gewesen. Wo kam dieser Aufschwung her?
Ja, bin ich mir auch nicht sicher. Du meinst, glaube ich, du hast Weißenfels auf den 8. Platz gesagt. Du meinst, glaube ich, Schenefeld, ne?
Achso, nee, Weißenfels.
Ja, okay. Also Schenefeld hatte die ganze Saison über ein paar enge Spiele. Also sie haben zwischenzeitlich auch ein, zwei Mal übel auf den Sack bekommen, muss man sagen. Das bleibt, glaube ich, nicht so hundertprozentig aus. Wenn du eins der kleineren Teams bist und dann einfach mal eins der guten Teams gerade auswärts einen guten Tag erwischt, dann fährst du halt mal irgendwie, ne, mit irgendwie 8 Gegentoren oder so nach Hause. Also in der Differenz 8 Gegentoren. Passiert. Aber die hatten schon eine Menge enge Spiele dabei. Also zum Beispiel auch gegen ETV Hamburg haben sie ja super, super eng verloren. Waren schon 2-3 knappere Niederlagen, hatte ich das Gefühl. Und jetzt nochmal zu dem Weißenfels-Spiel. Hast du es gesehen? Oder hast du dir nur den Spielverlauf angeguckt?
Ich habe das letzte Drittel habe ich gesehen.
Okay. Weil es war völlig kurios. Weil im ersten Drittel war das Spiel noch, ich weiß nicht, ob es auf Augenhöhe war, Weißenfels war schon ein bisschen besser, aber also dieses 2-1, mit dem Schenefeld in die Pause gegangen ist, das kam jetzt nicht von ungefähr. Also das war schon irgendwie okay, würde ich sagen, unterm Strich. Im zweiten Drittel hat Schenefeld aber aus meiner Sicht fast gar nichts mehr zum Spiel beigetragen. Und ich weiß nicht, wie viel, da würden endlich mal die Expected Goals von Weißenfels interessiert. Ich glaube, es wären so 12 gewesen oder so. Also das war wirklich, wirklich krass. Chancenverwertung von Weißenfels war bodenlos in dem Drittel. Aber das hat halt witzige Sachen hinten raus mit dem Spiel gemacht, weil Weißenfels ist, glaube ich, von der eigenen Chancenverwertung so frustriert gewesen und konnte quasi diese Connection nicht hinbekommen, so von wegen, ja, wir spielen zwar gut, die Tore fallen nur nicht, wir müssen so weiterspielen, und hat dann angefangen, im dritten Drittel schlechter zu spielen und schlechtere Abschlüsse zu nehmen. Deshalb ist es hinten raus dann wieder ein deutlich engeres Spiel geworden, hatte ich das Gefühl. Und der Spielverlauf war sowieso total kurios, aber auch hinter dem Spielverlauf quasi, wie das Spiel tatsächlich also sich abgezeichnet hat, war auch nochmal eine spannende Geschichte. Ja, und dann dieses Ding, eine Sekunde vor Schluss, muss man sagen, für Weißenfels wahrscheinlich unterm Strich nicht unverdient, dass sie als Sieger aus dem Spiel rausgehen. Aber da musst du dir als Schenefeld natürlich auch ein bisschen in den Arsch beißen. Also das war, glaube ich, kurz vor Schluss irgendwie so eine Klärungsaktion, so eine Bogenlampe, die nicht weit genug geht und dann irgendwie auf der Höhe der Mittellinie landet. Und dann frieren einfach alle ein und machen nichts mehr. Und der Ball geht irgendwie auf Volleyhöhe zu Florian Böttcher, der den auch sehr, sehr angenehm ins Tor ballert, muss man sagen. Also war schon, das Tor war aus neutraler Perspektive nicht so schlecht. Aus Schenefelder Perspektive tat es natürlich ein bisschen weh. Ja, du hast es gerade schon angesprochen. DHFK Leipzig, 2 Spiele, glaube ich, nicht gewonnen. Unter anderem ja auch gegen Schenefeld jetzt verloren. Zack, bist du nicht mehr Tabellenerster, sondern Tabellenfünfter. Dafür das andere Leipzig, also der MFBC Leipzig, mittlerweile Platz 1. Aber auch hier ja total kurios. 26 Punkte aus 12 Spielen. Tordifferenz von 60 zu 53, also Tordifferenz von plus 7. Rein von der Tordifferenz her wäre das ein entspannter 7. Platz und kein 1. Platz. Also tatsächlich das schlechteste Team mit einer positiven Tordifferenz. Deutlich schlechtere Tordifferenzen haben dann nur Schenefeld, Dresden, Potsdam und Berlin Rockets, also diese 4 Teams, die sich um den 8. Platz prügeln und beziehungsweise gegen den Abstieg spielen. Auch spannend. Also in den letzten Jahren hatte ich das Gefühl, war es deutlich mehr so, dass man aus der Tordifferenz ablesen konnte, welches die guten Teams sind und welches die schlechten. Also dass quasi immer das erste Team hatte die beste Tordifferenz, das Team dahinter eine bisschen schlechtere und so weiter, dass sich das alles fein säuberlich aufgereiht hat. Und dieses Jahr scheint das keine so große Rolle zu spielen, sondern mehr so nach dem Motto, naja, holst du die Punkte, ist halt auch egal, ob du die mit einem Tor oder mit 5 Toren Vorsprung holst.
Das ist richtig. Und wenn du über die Torverhältnisse redest, das torärmste Team der Liga, also wenn man am wenigsten Tore sehen will, das ist auch überraschend, weil ich glaube, das war letztes Jahr auch anders, ist Bonn. Also Bonn mit Weißkirchen und Co. ist man eigentlich davon immer ausgegangen, da fallen viele, viele Buden. Hat bis jetzt 70 Tore gemacht und 51 kassiert. Das spricht eigentlich von der besten Abwehr der Liga. Aber vorne ist man dann halt so ein bisschen zaghafter. Aber vielleicht ist es auch so ein Versuch, dieses Jahr so ein bisschen, schon ein bisschen stabiler zu sein, gerade so in den Spitzenspielen. Ist auf jeden Fall, es ändert sich ja nichts daran, was wir immer und immer wieder wiederholen für dieses Jahr, wie eng die Liga ist. Ne? Also du hast ja immer noch den 7. und den 1. in Schlagweite. Also auf Platz 7 ist jetzt Hamburg. Das schafft es regelmäßig so ein bisschen zu enttäuschen. Andererseits 11 Spiele, also ein Spiel weniger als Leipzig. Da reicht ihr ein Sieg und man ist irgendwie wieder 4 Punkte hinter Leipzig. Also das ist alles wirklich eine kuriose Nummer. Und hinter dem 7. Platz, gut, dann gibt es halt diesen Block aus Schenefeld, Dresden, Potsdam und Rockets. Und ich glaube, die kämpfen jetzt um diesen 8. Platz. Wobei ich da jetzt wahrscheinlich am wahrscheinlichsten die Schenefelder und Dresden sehe. Potsdam, vielleicht kommen die auch nochmal, aber ansonsten ist, glaube ich, der Platz, ja, den Platz wird wahrscheinlich niemand mehr aus den ersten Top 7 erreichen. Also wir sind jetzt schon alle mit Sicherheit Playoff gesetzt, gefühlt.
Ja, sehe ich genauso. Du hast recht, letztes Jahr gab es doch dieses Spiel zwischen Bonn und Berlin. War das nicht irgendwie ein 10 zu 14 oder sowas?
Ja, sowas Kurioses.
Da kann ich mich
noch
dran erinnern. Da hatte Bonn, glaube ich, zu dem Zeitpunkt kein Spiel verloren oder so. Und Berlin ist richtig, richtig schlecht in die Saison gestartet und ist dann irgendwie nach Bonn gefahren und hat da, glaube ich, 14 zu 10 oder 12 zu 8 gewonnen oder so. Das war eben ein ganz, ganz abenteuerliches Ergebnis. Ja, aber ansonsten bin ich da bei dir, also den Playoff-Kampf. Es wird sicherlich noch darum gehen, wer kommt auf welchem Platz in die Playoffs. Und ich gehe davon aus, dass der 1. Platz dieses Jahr wirklich besonders wertvoll ist, weil sich wahrscheinlich auf Platz 8 ein relativ klarer Underdog qualifizieren wird. Stand jetzt voraussichtlich Schenefeld oder Dresden, die sind da am engsten zusammen. Die spielen noch ein Spiel direkt gegeneinander. Ich glaube, das ist tatsächlich direkt an dem ersten Wochenende, also an dem ersten Spielwochenende nach der Winterpause jetzt. Da kann man bestimmt mal ein Auge oder zwei drauf werfen. Das wird wahrscheinlich richtungsweisend sein. 6-Punkte-Spiel, wie man so schön sagt. Wobei man auch da sagen muss, also klar, das ist wahrscheinlich der schwächste Gegner, den man bekommen kann in den Playoffs, der dann am Ende auf Platz 8 einrollt. Aber sowohl Schenefeld hat ja schon die großen Teams geärgert mit, ich glaube, Chemnitz, Holzbüttgen, DHFK Leipzig, die man ja zu den großen Teams zählen muss. Und auch Dresden hat ja, glaube ich, letztens Weißenfels geschlagen. Und boah, jetzt komme ich nicht drauf, gegen wen sie noch gewonnen haben. Aber auch da gab es 2-3 Upsets. Also ich glaube, der Kampf
ja, in Chemnitz gepunktet. Ja, also ja, die können genau, mit Sicherheit genau. Überraschen.
Also ich glaube, der Kampf um Platz 8 wird bis zum Ende spannend bleiben. Und ansonsten geht es noch darum, wer auf den Plätzen 1 bis 7 in welcher Platzierung einrollt. Das wird sicherlich auch noch exciting. Topscorer hier, Platz 1, Florian Weißkirchen. 35 Punkte aus 11 Spielen. Hat nicht ganz so die Durchschlagsrate, die er in der letzten Saison hatte. Aber natürlich immer noch Spitzenwert. Mehr als 3 Punkte pro Spiel. Dahinter Tuukka Hyttinen aus Weißenfels, Jano Penzikala aus Holzbüttgen, Januszewskis aus Weißenfels und Strachota von den Dresdnern. Finde ich ganz schön, dass Weißenkirchen da die deutsche Flagge hochhält und die Scorerwertung nicht nur von Legionären dominiert wird.
Ja, auf Platz 6 ist noch Nils Hoffebert und auf Platz 7 Philipp Wiebrandt. Sonst sind da meistens nur Finn unterwegs auf Platz 8.
Dann wird es eng, ne? Dann geht es auf 14 weiter mit Stein, Hoppe. Ja.
Sehr, vorsichtig, also gesagt, ist sehr international, die Top 15, leider. Ja.
Aber ich glaube, es sind noch am meisten Deutsche. Obwohl, es könnten noch am meisten Finnen sein. Erzähle ich jetzt nicht nach. Aber ist wahrscheinlich Kopf an Kopf rennen, was das angeht. Gut, das wären unsere heutigen News für die Bundesliga gewesen. Und dann haben wir noch ein großes Thema für euch, wie angekündigt, unser WM-Special.
Und seit einigen Tagen, Wochen steht es fest, die Damen aus der Schweiz sind Weltmeisterinnen und zwar nicht ganz überraschend und es ist nicht nur der Titel, der in die Schweiz geht, der diese WM so geprägt hat, sondern überhaupt viele Partien, die sehr überraschend ausgegangen sind und auch dieses Endklassement. Im Finale haben die Schweizerinnen die Tschechen besiegt mit 2-0 vor einer ganz tollen Kulisse. Keine Medaille diesmal für Schweden. Die haben nämlich gegen Finnland im Spiel um Bronze verloren. Und das hat schon ganz große Wellen in Schweden geschlagen. Wir kommen gleich dazu. Und ich glaube, es macht relativ gut Sinn, wenn ich einmal so dieses Klassement durchgehe. Also hinter diesen Top 4, also Schweiz auf Platz 1, Tschechien, Finnland, Schweden, dann auf den weiteren Rängen auf Platz 5 Lettland, dann Norwegen, Platz 7 Slowakei, Platz 8 Dänemark, Platz 9 Polen und dann die deutsche Mannschaft auf Platz 10. Für mehr als die Top 10 hat es nicht gereicht. Niederlande auf 11, Estland auf 12, Japan auf Platz 13, dann Australien, Vereinigte Staaten und auf dem 16. Platz Singapur. Wir haben uns überlegt, wir strukturieren das einmal so, dass wir einmal die WM als Ganzes versuchen zusammenzufassen. Was waren so Eindrücke, die sie hinterlassen hat als Turnier und in der Organisation, weil da ist einiges geschehen, das man sich auch abgucken kann für die Zukunft. Dann gehen wir ein bisschen tiefer ins deutsche Team hinein und schauen dann auch nochmal auf die Top-Mannschaften und welche Folgen das vielleicht auch verursacht für die nächsten 2 Jahre bis zur kommenden Weltmeisterschaft 2027. Tillmann, Schweiz Weltmeister, hast du das Finale gesehen?
Ich habe sowohl das Finale, also jetzt muss ich aufpassen. Ich hatte an dem Wochenende so ein paar soziale Verpflichtungen, deshalb bin ich mir gar nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich war auf jeden Fall einen Tag komplett vorm Fernseher. Ich glaube, es war der Halbfinaltag. Ich glaube, ich habe die beiden Halbfinals gesehen und beim Finale konnte ich, glaube ich, am Finaltag das Spiel um Platz 3 nicht gucken. Und das Finale habe ich wieder gesehen. Irgendwie so hat sich so ein bisschen ergeben. Aber ich habe ziemlich viel Floorball geguckt. An der Stelle auch nochmal großen Dank an Spontent. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, wenn das über die IFF-Seite gestreamt worden wäre, dann hätte ich mir das nicht gegeben. Also weil, wie viel ist es immer? Ein 20 oder was weiß ich? Für das komplette Turnier. Und es ist ja nicht nur das, sondern es ist ja gleichzeitig auch noch nerviger an den Stream zu kommen. Weil so war es halt, ich war zum Beispiel einmal bei Schwiegereltern, da haben wir einfach YouTube auf den Fernseher geworfen, das war ja kein Thema. Und über diese IFF-App ist das sicherlich immer ein bisschen schwieriger. Also geht wahrscheinlich auch, da muss man wahrscheinlich irgendwie, weiß ich nicht, Laptop irgendwie oder Screen spiegeln oder was auch immer und dann kann das der Fernseher oder kann das nicht, wie auch immer. So war das sehr, sehr angenehm. letztes Jahr bei der Herren-WM war ich ja persönlich vor Ort. Dieses Mal leider nicht, keiner von uns. Wir haben uns trotzdem versucht, so ein paar Einblicke zu holen. Unter anderem hat Ina Jensen uns auch ein bisschen beschrieben, wie es denn vor Ort tatsächlich war. Dafür schon mal vielen Dank, Ina. Ich würde so ein bisschen anfangen mit den Vibes. Und zwar hatten wir, glaube ich, auch letztes Mal drüber gesprochen, bei der WM in Malmö, da waren die Vibes nicht die besten. Also so von wegen, was Orga angeht und das Ganze drumrum, das war alles so ein bisschen auf Sparflamme. Ich glaube, davon hattest du auch berichtet, weil das hat man vor Ort gar nicht so richtig mitbekommen. Also die Halle war halt schon cool, das Drumrum war ein bisschen spärlich und es war nicht so viel los, das stimmte alles, aber das war vor Ort immer noch nicht immer so teilweise zu greifen. Aber ich habe auch von vielen Journalisten und so gelesen, dass es wohl alles ein bisschen ernüchternd war und die sich irgendwie mehr vorgestellt haben. Und dieses Mal hatte ich das gegenteilige Gefühl. Ich habe auch von irgendeinem schwedischen Sportjournalisten habe ich so einen Tweet gesehen, der hat, heißt es noch Tweet? Wie heißt es denn, wenn ich auf X einen Beitrag poste, Jan? Habe ich dann geäxt?
Ich glaube, die Frage wurde mehrmals gestellt. Ich habe
einen Tweet von einem schwedischen Sportjournalisten gelesen. Der hat, glaube ich, direkt nach Tag 3 oder so gesagt, er wäre dafür, dass ab jetzt einfach jede Weltmeisterschaft immer in Tschechien stattfindet, weil das sind einfach die besten Turniere. Manchmal kann dann auch noch die Schweiz was bekommen, aber die nordischen Staaten werden rausgehalten, so nach dem Motto. Das hat schon mal Bände gesprochen. Ich habe auch auf Unihockey.ch, Kollege Damian Keller macht immer sehr, sehr cool bei den Weltmeisterschaften so WM-Splitter. Also einfach so kleine Newsbeiträge mit irgendwie witzigen Sachen, die ihm über den Weg gelaufen sind. Und der war auch, glaube ich, größtenteils ganz begeistert. Unter anderem hatten die ja KFC als Sponsor, wo ich immer so denke, boah, das ist schon nicht schlecht. Also wenn du so Sponsoren an Land ziehst für eine WM, die international ein bisschen Aussagekraft haben im Floorball, dann habe ich immer schon das Gefühl, da hat irgendein Komitee ein bisschen was richtig gemacht. Und das hat wohl unter anderem dazu geführt, dass die Journalisten in der Presseecke wohl wirklich mit KFC-Essen zugeschmissen worden sind. Also es war wohl immer witzigerweise vor Tschechien-Spielen, immer so eine Stunde vorher oder so, kam dann wohl so ein Volunteer rein und hat da wirklich säckeweise irgendwelche Chickenburger abgelegt. Er sagte, das war von der Verpflegung her ganz gut. Aber
ja. Da muss ich kurz reingrätschen. Das muss Damian mit Sicherheit gefallen haben, weil er ist auch einer der Pressevertreter, die die Meinung vertreten, völlig zu Recht, wenn du das Catering für die Presse verkackst, hast du praktisch PR-technisch verloren. Ja, also die Pressepersonen, die da anwesend sind, die müssen ordentlich verpflegt werden mit gutem Essen und guten Getränken. Und dann ist die Presse für dich viel, viel besser als sonst. Und weil du das mit den Sponsoren angesprochen hast, ich habe einen sehr guten Kumpel, mit dem ich jahrelang auf Floorball gespielt habe. Und er arbeitet für Kick in Tschechien auf einer relativ höheren Position, auch verantwortlich für diese Marketingprojekte. Und die wurden kurz vor WM auch nochmal ins Boot geholt. Das heißt, er hatte auch nochmal VIP-Karten und war dann bei den ganzen Partys und Feiern dabei. Und ich dachte mir so ein bisschen, ja, natürlich sagst du halt auch nicht nein. Aber wenn du sagst halt internationale Strahlkraft, Kick, würde ich mal sagen, so B-Prominenz. Und es hat natürlich auch so ein Geschmäckle hinterlassen. Ich glaube, dann immer, wenn so diese Best Player geehrt wurden oder dann auch beim Titelgewinn, erhielten also die Spielerinnen ihre Geschenktaschen also mit so einem großen Kick-Logo drauf. Und das war also so mittelprächtig. Aber du, ich glaube, würde der deutsche Floorballverband einen dicken Scheck von Kick bekommen, würde man wahrscheinlich über vieles hinwegsehen.
Aber hast du gesehen, was die Best Player-Ehrungen teilweise, was du da eingeheimst hast? Also teilweise, ja, ja. Ich weiß nicht, ob das nur am Finalwochenende bitte so war, aber da sahen die Mädels immer so aus, als wären die gerade vom Shoppen gekommen. Also die hatten ja wirklich immer drei große Einkaufstüten bekommen.
Ja, ja, wobei es ganz am Ende so ein bisschen so ein Shitstorm gab, weil es gibt ja diese ganz skurrilen Preis für die MVP-Spielerinnen, die kriegen ja von Essex gesponsert so einen goldenen Schuh. Der passt natürlich gar nicht zu Floorball, ne? Aber Essex stellt halt keine Floorballschläger her, also müssen sie einen Schuh kriegen. Und Šárka Staňková, also die tschechische Verteidigerin, die hat ja diesen MVP-Award gekriegt und dazu einen Gutschein für ein paar Hallenschuhe. Und das wurde halt, Sie müssen sich hier vorstellen, diese WM, die war ja im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und es war ein Riesending, weil die Tschechen es ins WM-Finale geschafft haben. Also riesig prominent in der öffentlichen Wahrnehmung in Tschechien. Und dann auch noch dieses WM-Finale, ja. Und dann ist sie beste Spielerin und dann kommt sie, dann kriegst du diesen Gutschein, auf dem halt fett draufsteht, kriegst ein paar Schuhe. Und dann gab es natürlich sehr, sehr viel Feedback und Essex hat dann nochmal zurückgerudert und haben gesagt, hey, nee, stopp, das ist natürlich, also das ist viel zu wenig, ja, klar, dann legen wir nochmal nach. Und dann hat sie im Nachhinein noch Ware nachgeschenkt bekommen und ich habe einen tschechischen Podcast gehört, da haben sie so ein bisschen interviewt und gesagt, ja, und schon Schuhe ausgesucht und gesagt, ja, ich fand das super, dass sich Essex gemeldet hat, aber ich kann mit dem Zeug sowieso nicht spielen, wir haben Mizuno.
Ja, vor allem, wenn du das mit anderen Sportarten vergleichst, ne, wo es dann irgendwie diese überdimensionierten Schecks gibt, auf denen dann irgendwie 10.000 Euro draufsteht oder so, ist halt nochmal extra kümmerlich, ja. Nee, aber wie gesagt, also unterm Strich hat das, glaube ich, sehr, sehr positive Eindrücke hinterlassen, das Ganze drumherum und so. Ina hat auch noch so zwei, drei Kleinigkeiten berichtet. Unter anderem hat der Ausrichter wohl den Transfer organisiert und solche Geschichten. Das hat wohl auch relativ gut funktioniert. Was nicht so gut funktioniert hat, war der Wäscheservice. Also ist natürlich positiv zu erwähnen, dass es einen gab vom Ausrichter. Aber es war wohl irgendwie so, ich glaube, vor dem Singapur-Spiel haben die deutschen Damen dann nochmal Trikots waschen lassen und die sind nicht so ganz rechtzeitig wiedergekommen und dann sind sie gegen Singapur aufgelaufen und das eine Team war in weiß und das andere Team war auch in weiß, wo man sich schon so ein bisschen gefragt hat, zieht jetzt ein Team gleich Leibchen an oder was passiert hier jetzt gleich? Sind wir jetzt wieder in der Regionalliga auf Spieltagen? Und dann wurden die wohl so Just-in-Time-Delivery, wurden die wohl dann doch noch in der Kabine abgestellt. Da mussten sich die Mädels alle nochmal umziehen und dann in den korrekten Klamotten aufs Sport gehen, aufs Feld gehen. Das ist natürlich auch so semi-optimale Matchvorbereitung. Aber naja, der Wille war da, könnte man sagen. Was sehr, sehr cool war, und da hatten wir beide schon während der WM so ein paar DMs drüber ausgetauscht, weil du mir irgendwie, glaube ich, geschrieben hattest, so, in dem Spiel sind angeblich 5.000 Zuschauer in der Halle, das ist doch eine komplette Lüge, hast du mir, glaube ich, geschrieben, so ungefähr. Und das war wohl wirklich so. Also Ina hat gesagt, die Damen mussten, glaube ich, relativ viel morgens spielen, morgens um 10. Und das sind häufig ganz, ganz undankbare Spiele. Also da sind halt irgendwie die eigenen Eltern in der Halle und die Eltern vom gegnerischen Team und 8 Volunteers und 2 Pressesprecher, also Pressevertreter und so irgendwie 10 Zuschauer, die wirklich nicht wussten, was sie sonst machen sollen mit ihrer Zeit, so 10 Neutrale. Und die Tschechen haben es wohl so gemacht, dass sie das so als Schulevents quasi verkauft haben und einfach die, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber wahrscheinlich einfach jede umliegende Schule in Ostrava ausgeräumt haben. Und Ina meinte, die haben tatsächlich vor 5.000 Leuten gespielt, was für Floorball halt eine völlig irre Kulisse ist, gerade in irgendwelchen Gruppen- oder Platzierungsspielen und sowas. Das hast du, wenn überhaupt, am Finalwochenende. Normalerweise nicht mal bei den großen Gruppenspielen zwischen Schweden und der Schweiz oder sowas, Schweden und Finnland, was auch immer. Also das fand ich sehr, sehr, sehr cool. Zum einen, dass sie es gemacht haben und zum anderen, dass sie es auch organisatorisch umgesetzt bekommen haben.
Ja, also um das zu illustrieren, also gegen die Niederlande in einem der Platzierungsspiele hat Deutschland die 5.300 Zuschauer reingekriegt. Ne? Also das ist ja total plemplem. Gegen Polen beim letzten Platzierungsspiel dann irgendwie 3.600 Zuschauer. Also lass es 1.000 weniger sein. Trotzdem ist es verrückt. Das ist etwas, was die Tschechen tatsächlich super können, und zwar diese Aktivierung der Schulen. Hängt natürlich damit zusammen, dass natürlich an allen Schulen Floorball gespielt wird. Und wenn du dann sagst, wir haben ein Programm für euch, dann sind die Schulen ganz happy. Und in Tschechien machen sie Lehrer auch tatsächlich gerne mit. In Deutschland ist man immer mäßig begeistert. Insgesamt gab es natürlich deswegen auch einen Zuschauerrekord. 68.000 Zuschauer haben es insgesamt zur WM geschafft. Und das ist eine Bestmarke. Und da müsste sich mit Sicherheit auch kein Herren-Event verstecken. Im Finale waren es dann 8.800 Zuschauer. Das ist schon, glaube ich, mehr als solide.
Sehe ich auch so. Also, ich glaube, was die ganze WM angeht, das Ganze drumherum, organisatorisch und so weiter und so fort, können wir einen Daumen hoch vergeben. Das war alles top. Und dann würden wir ein bisschen über die Performance von Deutschland sprechen. Jan, möchtest du anfangen oder soll ich anfangen?
Ich kann vielleicht so ein kleines bisschen einführen. Also Deutschland war ja in einer Gruppe mit Estland, den USA und Singapur, hat da auch 3 recht solide oder klare, problemlose Siege eingefahren. Wobei ich dazu sagen muss, also selten sieht man Mannschaften, die mit der Zeit schlechter werden, ne? Weil Floorball entwickelt sich. Aber ich war wirklich sehr von Estland enttäuscht. Singapur ist auch irgendwie nicht mehr so dieser unangenehme Gegner der Vergangenheit gewesen. Und die USA, wo man auch immer nicht weiß, bringen da irgendwie 5 Eishockeyspielerinnen mit, die dann die ein paar Mal gegen die Rippen schlagen und dann tut das Spiel weh. Die hat man auch irgendwie mit 13-2 überrollt. Und dann schien das schon so, naja, also hier ist man so richtig im Tempo. Ich glaube, die Spiele sahen auch gut aus. Und dann kam natürlich so dieses entscheidende Playoff-Spiel, was eigentlich darüber entscheidet, ist das jetzt eine der sehr guten Weltmeisterschaften oder müssen wir noch eine solide Platzierung retten? Und da hat leider Lettland gewartet. Lettland war in seiner Gruppe mit Tschechien, der Schweiz und Dänemark unterwegs, hat da 0 Punkte geholt, hat sogar gegen die Dänen verloren, 4-6. Gegen Deutschland hat es aber gereicht. Dann hat es leider nicht geklappt. 3-4 für Lettland. Und ja, also ich muss zu diesem Spiel sagen, ich habe das Gefühl gehabt, dass es da eben diesen Unterschied gab, dass Lettland einfach schon im Turnier war und gegen starke Mannschaften gespielt hat und Deutschland davor eigentlich mit relativ begrenzten Mitteln klare Siege eingefahren hat. Es gab da so gewisse taktische Einstellung, wo du dir denkst, na, gegen so einen einfachen Gegner funktioniert sowas, aber gegen Lettland war da Deutschland einfach irgendwie gar nicht zur Stelle. Da ging es so hauptsächlich um Positionierungsspiele in der Defense, da irgendwie war der lange Pfosten sehr oft irgendwie unbesetzt. Das Forechecking hatte nicht so richtig den Dampf, den man gebraucht hat. Fand ich schade, wobei insgesamt natürlich 3-4 gegen Lettland zu verlieren, ist natürlich jetzt auch irgendwie keine Schmach, würde ich zusammenfassen. Danach das Spiel gegen die Niederlande, 3-5 Sieg. Das waren dann schon die Platzierungsspiele um Platz 9-12. Fand ich persönlich sogar vielleicht das schwächste deutsche Spiel, weil die Niederlande lassen sich da jetzt irgendwie nicht so wirklich oben mit einordnen. Und dann abschließend das Spiel um Platz 9. Und ich glaube, das war dann vielleicht schon gefühlt so die Partie, die darüber entschieden hat, fahren wir irgendwie ganz happy nach Hause oder einigermaßen zufrieden oder wird es dann doch diese zweistellige Platzierung, die man eigentlich nicht haben will. Und da gab es eine 5-1 Niederlage, die ein bisschen krasser klingt, als sie es war, weil man ging ja mit einem 1-1 ins letzte Drittel und dann haben die Polen dann halt noch die 4 Tore gemacht und das Spiel für sich entschieden. Also Deutschland auf dem 10. Platz. Wahrscheinlich hat man sich ein bisschen mehr erhofft.
Ja, und ich muss ehrlich sagen, das Turnier hat mich aus deutscher Sicht ziemlich ratlos zurückgelassen. Also ich war weder positiv noch negativ überrascht. Ich war fast eher verwirrt. Weil die Gruppenphase, muss man einfach mal sagen, war richtig, richtig gut. Also von vorne bis hinten. Also Estland war ja auf dem Papier irgendwie der deutlich stärkste Gegner. 9-4 ist ein klares Ding, kann man sagen. Gut, 4 Gegentore, vielleicht ein bisschen viel. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, ne, Estland durchaus ein Team, was sich zeigen kann, zumindest zeigen konnte. Scheint so, als wären sie nach und nach immer schlechter geworden. Dann die beiden klaren Underdogs wirklich kompromisslos aus der Halle geschossen. Da haben wir auch schon Vorrunden erlebt, die deutlich weniger souverän waren in den C- und D-Gruppen. Von daher, also richtig, richtig gut ins Turnier gekommen. Dann bei dem Lettland-Spiel bin ich bei dir. Super, super enges Ding. Ich glaube, unterm Strich ist das verdient gewesen für Lettland. Ich glaube schon, dass sie ein bisschen besser waren. Ich habe da auch das Gefühl, dass diese physische Komponente da eine relativ große Rolle gespielt hat. Beziehungsweise nicht unbedingt physisch, also nicht, dass unsere Damen unfit waren, sondern dass man diese Snappiness noch nicht hatte, weißt du? Dieses superschnelle Umschalten, dieses schnelle Spieltempo, dass man sich da einfach erst reinfinden musste. Und dann merkt man natürlich, wenn die anderen gegen, ich weiß nicht, wer in der lettischen Gruppe war, ich hab's vergessen, aber wenn die gegen 2 Top-4-Nationen gespielt haben und dann gegen Teams aus den unteren Gruppen spielen, für die fühlt sich das Ganze ja einfach nochmal 3 Level langsamer an. Und andersrum ist ja der Effekt so gut, die deutschen Damen konnten sich wahrscheinlich ein bisschen schonen in der Vorrunde. Gegen USA war relativ schnell klar, dass man gewinnt. Gegen Singapur war sowieso sofort klar, dass man das Spiel für sich entscheiden wird. Von daher, die hatten vielleicht noch ein paar mehr Körner übrig. Aber trotzdem musst du es ja innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit hinbekommen, diesen Switch zu schaffen, gegen ein deutlich aggressiveres, laufstärkeres Team zu spielen. Und das ist einfach immer eine super undankbare Geschichte. Lettland, hätte ich jetzt gesagt, war vor dem Turnier wahrscheinlich auch der Favorit, Fragezeichen, auf Platz 5. Ist physisch auch nochmal ein unangenehmeres Team als vielleicht irgendwie Dänemark oder so, würde ich behaupten. Von daher vielleicht auch ein bisschen undankbare Auslosung. Wie dem auch sei, Also klar, das Spiel wurde nicht gewonnen, aber sie haben es bis zum Ende eng gestalten können. Sie hätten es auch gewinnen können. Hin und wieder verlierst du solche Spiele halt mal. Ist halt scheiße, dass es das eine Spiel war, an dem so super, super viel hängt. Aber es war jetzt nicht so, dass ich das aus dem Spiel rausgegangen wäre und gesagt hätte, ja toll, jetzt haben wir es halt wieder verkackt. Also ich weigere mich auch, so ein bisschen diese Geschichte immer nur an dem einen Spiel aufzuhängen. Also ich finde, wir müssen das durchaus, sollten das Ganze klar, am Ende steht eine Platzierung zu Buche, aber ich finde durchaus, dass man das Ganze ein bisschen differenzierter betrachten kann. Sie haben verloren, aber es war ein enges Spiel, was sie auch hätten gewinnen können. Es war jetzt nicht irgendwie eine Leistung, wo man sagen muss, gut, gegen die A- und B-Gruppen, da sind wir unendlich weit weg, da sehen wir ja gar keine Stiche. Dann das Spiel gegen die Niederlande. Da bin ich bei dir, das war aus meiner Sicht relativ klar das schwächste Spiel von den Deutschen. Finde ich aber nicht so schlimm. Das ist halt eine super undankbare Geschichte, ne? Also für die Niederlande, denen war wahrscheinlich klar, es geht nicht um irgendwie eine Top-8-Platzierung, sondern die geben alles dafür, den 9. Platz irgendwie zu erreichen oder einen 10. oder wie viel auch immer. Und du kommst gerade quasi aus dem Loch gegen Lettland, musst das erstmal verarbeiten, dann spielst du wieder morgens um 10, musst da wieder ready sein. Ja, dann spielst du halt zwei Drittel Scheiße, aber am Ende hatten sie dann ja die Mittel und haben auch die Wege gefunden, um das Spiel zu gewinnen. Von daher, ich finde das jetzt nicht überdramatisch. Also klar, war kein geiles Spiel, aber im Fußball sagt man ja immer so schön, ne, Mund abputzen und weiter geht's, Pflichtsieg, bla bla bla. Sie haben es irgendwie hinbekommen, das Spiel zu gewinnen und ich finde, man musste auch an der Stelle im Turnier keine Kunststücke mehr erwarten. Von daher, das fand ich auch noch alles in Ordnung. Das Spiel gegen Polen fand ich dann einigermaßen blutleer, muss ich sagen. Also ich fand die Deutschen da deutlich besser als gegen die Niederlande. Aber ich hatte jetzt auch nie das Gefühl, dass sie nochmal irgendwie einen Gang hochschalten können und das Spiel nochmal für sich gewinnen. Also ich finde, im letzten Drittel hat sich schon sehr, sehr doll abgezeichnet, dass die Polen das Ding am Ende gewinnen werden, auch als es noch 1-1 stand. Wenn den Deutschen nicht irgendwelche Wundermittel einfallen im 6 gegen 5 dann am Ende, und das war halt nicht der Fall. So, und das war jetzt eine lange Umschreibung, um nochmal zu sagen, ich weiß immer noch nicht, wie ich das einordnen soll, weil aus meiner Sicht haben sie ein deutlich, deutlich, deutlich besseres Turnier gespielt als vor 2 Jahren noch an der WM, sind aber auf dem gleichen Platz gelandet. Und das lässt mich halt mit so ein paar Fragezeichen zurück. Also ich habe schon das Gefühl, dass die Entwicklung im Damen-Floorball in eine gute Richtung geht, aber es gibt halt nicht irgendwie so, man kann halt nichts vorzeigen, was das Ganze belegt, weißt du? Es ist halt so ein bisschen, ja, ja, wir machen das alles gut, nur tabellarisch klappt es nicht. Also, weiß ich nicht. Deshalb, lässt mich einigermaßen ratlos zurück, das Ganze.
Ja, sie hätten sich mit Sicherheit verdient, das irgendwie auch in der Tabelle zu zeigen, dass da wirklich, also ich fand sie auch dynamischer und agiler und vieles einfach viel temporeicher und schnörkelloser, als in der Vergangenheit der Fall war. Diese Niederlage gegen Polen ist halt, ich glaube, schon schade, weil Polen hat kein besonders gutes Turnier gespielt. Die haben auch, ich glaube, 2-3 gegen Norwegen verloren, haben in der Gruppe, früher waren sie mal imstande, mal auch den Top-4-Nationen mal so ein unangenehmes Spiel abzutrotzen, und haben aber jedes Mal auf die Schnauze gekriegt bei dieser WM. Und auch bei den Vorbereitungsturnieren waren sie ja nicht mehr so dran. Und dann, also da wäre was, wenn da was gegangen wäre und wenn da nochmal dieser 9. Platz, dann hättest du zumindest sagen können, guck mal, wir haben einen kleinen Schritt nach vorne gemacht, sind dann den Polen vorbei, die in den letzten Jahren da doch dabei waren. Aber ich glaube, was man sieht, ist einfach, dass so Länder wie die Slowakei dann doch jetzt diese irgendwie nochmal 2 schnellere Schritte nach vorne gemacht haben und eben auch imstande sind, das halt in den Ergebnissen zu zeigen.
Ja, ich habe auch mittlerweile das Gefühl, dass sich, ist nur ein Gefühl, aber vielleicht stimmst du ja zu, dass sich hinter den Top 4 so eine Art Top 3 gebildet hat oder Top 5 bis 7 oder was auch immer. Und dass wir als Deutschland, dass es eher überraschend ist, wenn wir gegen solche Teams gewinnen, als wenn wir gegen sie verlieren. Und das meine ich jetzt übergreifend. Also Herren- und Damenbereich, habe ich das Gefühl, unterscheidet sich da nicht großartig. Und zwar habe ich das Gefühl, dass Lettland, Norwegen und die Slowakei aktuell einen Schritt vor uns stehen. Polen, habe ich das Gefühl, sind wir meistens besser, waren wir jetzt nicht. Dänemark ist immer so auf Augenhöhe, mehr oder weniger. Aber das ist so ein, gerade nach der Herren-WM letztes Jahr auch und jetzt nach der Damen-WM, ist momentan so ein bisschen meine Einschätzung, dass wir eher so irgendwie uns realistisch auf Platz 8, 9 einordnen müssen, als weiter oben dran.
Ja, sehe ich genauso. Also dieses Verfolgerfeld ist jetzt kein homogener Block mehr, sondern es teilt sich ein bisschen auf. Und du hast gerade Dänien angesprochen. Die haben eine super WM gespielt, haben, glaube ich, auch eine gute Entwicklung hinter sich. Ich kann mich noch erinnern, das ist nicht so lange her. Die haben damals sogar die U19 aus diesen ganzen WM-Turnieren abgemeldet und haben sich dann tatsächlich ausschließlich auf die Entwicklung der Damen konzentriert. Das ist mittlerweile auch schon anders und auch ein paar Jahre her. Aber die haben da zum Beispiel auch nochmal Gas gegeben. Aber sehe ich genauso wie du. Ich glaube, da ist ein neuer Block entstanden.
Über die Top 4 müssen wir noch sprechen. Und du hast es eingangs angesprochen. Schweiz 1, Tschechien 2, Finnland 3, Schweden 4. Ohne Medaille.
Ja, und angefangen hat es ja mit diesem Wahnsinns-Halbfinale Tschechien gegen Finnland, wo Tschechien mit 1:0 gewonnen hat. Also Kaupis nada, es reicht ein Tor und Tschechien schafft es ins Finale damit und ist eigentlich auf dem Pflichtkurs, also wenn man schon zu Hause ist und wenn schon die Schweiz im anderen Halbfinale Schweden schlägt mit 6:3, was auch nochmal eine Überraschung war und absolut verdiente. Vielleicht kommen wir später noch zu diesem Thema Schweden, weil da war ja, hat ja einiges nicht funktioniert in der Mannschaft. Und du hast dieses Heimspiel im Finale und darfst gegen die, gegen die Schweizerinnen ran und dann verlierst du 0:2. Ist natürlich super bitter. Die Tschechen waren im Finale spielerisch spürbar überlegen, haben, glaube ich, 4-mal Metall getroffen. Am Ende fällt es mir trotzdem schwer zu sagen, dass sie unverdient Zweiter geworden sind. Andererseits, dass die Schweizerinnen unverdient Weltmeister geworden sind, weil wenn du halt in 2 Spielen in Folge nur ein Tor schießt im Floorball gegen deine direkte Konkurrenz, dann ist es natürlich schwer, den Weltmeistertitel zu fordern. Und die Schweizerinnen haben es natürlich auch sehr clever gemacht. Also gerade im Finale standen sie wirklich sehr, sehr smart, haben die Tschechen im Grunde immer nur aus so einer mittleren oder weiten Distanz in die Blöcke schießen lassen und haben es dann halt 2-mal geschafft, sich Raum zu schaffen und ein Tor zu schießen, beziehungsweise das zweite war ja ein Tor ins leere Netz. Und das ist natürlich schon bitter. Da haben einige Tränen gerollt. Und bei den Schwedinnen, wir haben es ja gesagt, die haben ja diesmal keine Medaille geholt. Da ist ja so die Hintergrundgeschichte so ein bisschen, dass es da schon vorab Konflikte in der Mannschaft gab. Im Nachhinein wurde auch die schwedische Nationaltrainerin Linn Lundström sofort mit dem ganzen Trainerstab entlassen, ohne dass man irgendwie diese ganze WM einmal ordentlich mal analysiert hat. Also da ist einiges im Argen und diese Chance haben jetzt eben die Schweizerinnen an sich gerissen und verdient und auch, muss man sagen, auch sehr sympathisch den Titel geholt. Also da gab es einige Szenen, die uns, glaube ich, in Erinnerung bleiben werden. Und letzter Punkt noch, ich glaube, auch natürlich eine Garantie für diesen Schweizer Erfolg war natürlich Heini im Kasten, weil das war ja Wahnsinn. Was mir aufgefallen ist, was sehr charakteristisch für sie ist, sie lässt ja keine Bälle abtropfen. Also was sie wirklich beherrscht ist, die Bälle entweder wirklich aus sehr schwierigen Situationen tatsächlich so zu parieren, dass sie festhält und dass es im Grunde keinen Rebound gibt, was gerade in diesem Spiel gegen Tschechien extrem wichtig war, oder dass sie die Bälle dann tatsächlich zur Seite lenkt und im Grunde auch so keine Rebound-Situation entsteht. Also das war noch mal nachträglich überragend und also da können wir natürlich noch in viel tiefere Analysen gehen, aber schön, dass es mal so ein Finale gab, wo eben kein skandinavisches Land dabei ist und ich glaube, dem Sport hat es auch gut getan.
Ja, auf jeden Fall. Also hast du eigentlich alles, was elementar ist und zu der WM gesagt werden muss, glaube ich, schon angesprochen. Ich hake an der einen oder anderen Stelle nochmal ein. Wie du schon sagtest, ich glaube, wenn du im Halbfinale und im Finale insgesamt ein Tor schießt, dann kannst du dich auch nicht so ganz beschweren, dass du nicht das zweite Spiel auch noch gewonnen hast. Also rein rechnerisch geht es schon nicht mit nur einem Tor. Wird dann schwierig, das aufzuteilen auf die 2 Spiele. Und ja, klar, also ich bin auch als Trainer immer der Meinung, dass Chancenverwertung wichtiger ist als Effizienz. Also so nach dem Motto, ne, wenn du die Chancen rausarbeitest, machst du schon sehr, sehr viel richtig. An der Effizienz kann man immer so ein bisschen arbeiten. Aber so ein ganz klein bisschen Effizienz ist halt schon an einer Stelle notwendig. Von daher, irgendwann musst du die Dinge halt reinbringen. Und auch, also bei einer WM fallen ja traditionell weniger Tore. Die Teams spielen ein bisschen weiter zurückgezogen, spielen ein bisschen vorsichtiger, man läuft nicht in so viele Konter rein und so. Das ist einfach so. Aber trotzdem war das natürlich einfach sehr, sehr wenig, was das angeht. Lara Heini hast du gerade auch schon angesprochen, also überragende Torhüterin, auch überragende Persönlichkeit. Ich weiß nicht, du hast das Foto oder das Video bestimmt gesehen, ne, wo sich, heißt es Bruchakova oder Bruchatschkova? CK auf Tschechisch?
CK ist erstmal Tskova, aber das, wenn da noch ein Häkchen über dem C war, dann war es Tschkova.
Okay, ich glaube, es war ein Häkchen über dem C. Es war jetzt so semi-hilfreich. Ich müsste nachgucken. Ich glaube, sie heißt Bruchatschkova. Die tschechische Kapitänin, die sich ja im... Hast du das gesehen, wie sie sich im Halbfinale noch verletzt hat?
Ja,
sie
ja,
hat so einen Block gestellt gegen die Kaupi-Schwester.
Heldentat.
Ja, also komplette Heldentat, geht in so ein rückwärtiges Spagat Und ich glaube, sie hat sich nicht super schwer verletzt. Ich glaube, sie hat sich einfach tierisch den Oberschenkel gezerrt dabei. Hoffe ich zumindest. Ich habe nichts Genaueres mitbekommen. Aber so eine Zerrung reicht halt auch dafür, dass du nicht am nächsten Tag spielen kannst, sondern vielleicht erst einen Monat später oder sowas. War auch einigermaßen in Tränen aufgelöst. Ist aber nachher ins All-Star-Team gekommen. Und das All-Star-Team wurde auf so einer Tribüne bzw. auf so einem Podest geehrt. Und sie kam dann mit ihren Krücken zu diesem Podest, auf dem das All-Star-Team stand. Und hat schon so einigermaßen besorgt, glaube ich, auf diesen Tritt geguckt, den sie hätte nutzen müssen, um hochzukommen, und wusste nicht so ganz, wie sie da mit Krücken hoch soll. Und Lara Heini hat halt einfach kompromisslos den Schritt runter gemacht, sie quasi auf den Arm genommen und hochgetragen. Fand ich einfach überragend. Also richtig, richtig coole Person. Freut mich tierisch für Lara Heini. Zu ihr habe ich noch zwei kurze Anekdoten. Du scheinst auch eine zu haben, Jan, aber ich will meine beiden kurz loswerden. Und zwar habe ich irgendwann vor einem halben Jahr oder so, hatte ich so einen Online-Torhüter-Lehrgang mit Pontus Bohmann, dem Torhüter-Trainer von Pixbo, der sowohl Lara Heini trainiert als auch den schwedischen Herren-Nationaltorhüter. Mir fällt sein Name gerade nicht ein.
Hedlund?
Ja, Jon Hedlund. Vielen Dank. Ich hätte es jetzt kurz gegoogelt und dann Pascal gebeten, ein bisschen was rauszuschneiden. Aber Jon Hedlund heißt er. Die beiden trainiert er. Und war jetzt auch Torhüter-Trainer im Schweizer Damen-Nationalteam. Und er hat zum Beispiel erzählt, dass sie sehr, sehr lange einen dritten Torwart gesucht haben für die Pixbo-Herren. Also nach dem Motto, wer ist denn eigentlich der drittbeste Torhüter im Verein? Weil sie hatten Jon Hedlund und sie hatten den zweiten Torhüter vom SSL-Team, der war wohl auch ziemlich gut. Waren dann so am Gucken, wer ist es denn, also gerade auch mal für Trainings oder so, wen nehmen wir denn als nächstes? Und irgendwann haben sie ausprobiert, einfach Lara Heini ins Tor zu packen, und sie ist halt relativ klar mindestens die drittbeste Torhüterin im Verein, sagte er. Also geschlechtsunabhängig. Das fand ich schon stark, weil normalerweise sind die Niveauunterschiede bei Torhüterinnen schon nochmal ein bisschen größer im Vergleich zur männlichen Kategorie. Und ich glaube, das hatte ich schon mal erzählt, aber sie war jetzt ja auch beim FZ17 All-Star Game in Hamburg da. Und da ist es ja immer so, oder dieses Jahr war es so, man hat jeweils, jedes Team hat einen männlichen und einen männlichen Torhüter und eine weibliche Torhüterin. Und das macht normalerweise einen relativ großen Unterschied. Also wenn du mit männlichen Spielern auf eine weibliche Torhüterin schießt, dann ist es einfach, gerade mit internationalen Topstars, die da einfach am Start sind, dann ist es teilweise für die Ladies einigermaßen undankbar, weil sie einfach das Spieltempo nicht gewohnt sind und die Schussschärfe. Und als im gegnerischen Team, ich stand da ja dankenswerterweise an der Bande, als im gegnerischen Team Lara Heini im Tor war, hat man wirklich keinen Unterschied gemerkt, ob da ein männlicher oder ein weiblicher Torhüter drin war. Ich hatte sogar das Gefühl, es hätte uns besser getan, wenn sie getauscht hätten und wir gegen den Herrn gespielt hätten. Ich weiß nicht mehr hundertprozentig, wer das war. Aber was die da rausgekratzt hat, war wirklich, wirklich krass. Also zum einen, wie viel sie über Stellungsspiel regelt und wie schnell sie ist. Also wie schnell sie aus ihrem Stellungsspiel dann doch noch eine Rettungsaktion macht, wenn irgendwie noch ein Querpass kommt oder sowas, und trotzdem oben bleibt und den Ball wegsammelt. Das war schon extrem beeindruckend. So, jetzt lasse ich dich einhaken. Jetzt darfst du auch noch eine Lara Heini Story erzählen.
Ja, meine Lara Heini-Story ist ein Instagram-Post, den, ich weiß nicht, wer ihn gepostet hat. Ich habe ihn hier eigentlich parat gehabt. Und zwar ist sie bei irgendeiner Feier oder sie trifft sich mit irgendwelchen Leuten und das ist so zusammengeschnitten und Leute werfen ihr immer Sachen zu und sie muss sie immer auffangen. Aber es kommt immer so überraschend, weißt du, sie sitzt da so am Tisch und unterhält sich gerade mit Opa und jemand ruft Lara und sie guckt so und plötzlich werfen sie ihr so eine Vase zu. Und sie muss die Vase, sie fängt die Vase und irgendwie beschwert sich, Leute, jetzt reicht's aber schon. Und da gibt es so mehrere von diesen kleinen Episoden, wo man ihr irgendwas zuwirft und sie fängt das und wundert sich. Aber das nach dem Titel, ne? Also ist das dann schon als Gag gemeint, im Sinne von, wie es so ist, wenn man als, keine Ahnung, Schwester so die beste Torhüterin der Welt hat. Du hast es vorhin angesprochen, All-Star-Team. Also das Spannende am All-Star-Team, keine Schwedin dabei. Ne? Das ist natürlich hart. Also es ist Lara Heini als Verteidigerin, Šárka Staňková und Nela Jiráková, also zwei Tschechinnen. Center Vera Kaupi, Forward Michaela Kubečková, diejenige, die sich verletzt hat, und im Sturm Isabel Gehrig, also aus der Schweiz. Also das ist auch schwedinnenfrei, und jetzt müssen wir natürlich die Finninnen da auch so ein bisschen mit reinnehmen. Auch die haben sich natürlich mehr erhofft. Wir haben es ja letztes Mal erzählt, sie haben ja die World Games dieses Jahr gewonnen. Also da war schon die Hoffnung da, das Ding zu holen, und für die gab es dann halt so den bronzenen Trostpreis.
Wobei sie, glaube ich, ich vermute, das große Ziel, was sie sich gesteckt haben sie wahrscheinlich erreicht. Sie haben die Schwedinnen geschlagen. Es war nur leider im falschen Spiel.
Ja, ja. Leider. Ich habe mir hier noch so ein paar kleine Notizen gemacht, die ich mir notiert habe. Was mich überrascht hat bei dem Instagram-Post der Schweizer, des Schweizer Verbandes, und IFF hat es gepostet, die haben nicht geschrieben World Champion, sondern die haben geschrieben World Number One. Und da ging es so um dieses, irgendwie, dass die so diesen Rankings irgendwie vorgerutscht sind. Das hat mich so ein bisschen überrascht. Also wer schreibt denn World Number One, wenn man gerade Weltmeister geworden ist? Also das fand ich so ein bisschen speziell. Ich habe hier noch eine andere Statistik, die wollte ich auch unterbringen. Und zwar haben bei der WM 168 Volunteers mitgewirkt. Und wer mal ein Final Four in Deutschland organisiert hat, der weiß, das ist nicht viel. Also wir hatten damals in Berlin, glaube ich, knapp über 100 Volunteers, also um die 100. Also 180 Volunteers, so eine riesen WM zu stemmen, ist Hut ab. Und ich glaube auch ein Zeichen, dass man vielleicht mal in Deutschland, wenn schon nicht eine Damen-WM, dann zumindest mal wieder ein internationales Event auch mal hosten dürfte. Also es ist machbar, ist keine so große Zahl. Dann, du bist natürlich total frei, mir regelmäßig ins Wort zu grätschen. Ansonsten mache ich so meine Stichpunkte weiter. Was auch noch extrem frustrierend war, ist, wenn jemand sich Ergebnisse anschauen wollte von der WM, ich glaube, dafür kann der tschechische Verband nichts, weil das hat sich mit Sicherheit die IFF erbeten und in Verträge schreiben lassen. Du konntest ja wirklich die Ergebnisse und die Statistiken, also die genaueren Statistiken, nur über diese App abbilden. Das heißt, wenn du im Internet warst und im Browser auf der Website der Veranstaltung, du hast draufgeklickt auf ein Ergebnis, da hat es dich irgendwie in diesen App-Bereich reingeschickt und da musst du dich erstmal einloggen. Also das ist, glaube ich, die erste Weltmeisterschaft in der Sportgeschichte, wo man nur Ergebnisse bekommt, wenn man irgendwelche seine eigenen E-Mail-Daten irgendwie hinterlegt. Also das fand ich extrem ungeschickt. Und das Letzte, was ich hier
dazu habe ich ganz kurz was. Ja. Weil, das ist ganz witzig, da habe ich tatsächlich Erfahrungen mehr oder weniger am eigenen Leibe mitgemacht. Und zwar, mein Bruder Philipp hat sich genau diesem Problem stellen müssen. Grüße gehen raus an der Stelle. Und zwar, mein Bruder ist, also hat mit Floorball eigentlich nichts zu tun, hat nie selber gespielt und so weiter und so fort, sondern ist quasi nur über mich so ein bisschen in dieser Bubble und verfolgt dann halt nebenbei so ein bisschen nebenher, was eigentlich gerade los ist und sowas. Der wollte sich die Ergebnisse angucken, hat das versucht, hat festgestellt, dass er sich dafür scheinbar anmelden muss und war so genervt, dass er die ganze WM ab dann nicht mehr verfolgt hat. Also, großen Daumen, IFF. Das läuft richtig gut, wie ihr das macht.
Es ist so eine Anekdote, ne? Aber die sagt halt schon recht viel aus. Und ich glaube, viele Leute ticken halt so, ne? Wenn sie von irgendwas genervt werden, dann haben sie halt keinen Bock drauf, ne? Dann hast du halt einen Spaß dran. Und das Letzte, was ich noch sagen wollte, ist, es gibt ja eine von diesen Analyse-Tools, die haben wir ja auch vorgestellt. Ich glaube, das ist auch von David Jansson, also dieses X-Progress. Das hat sich so zum Ziel genommen, auf Instagram die verschiedenen Situationen aus den WM-Spielen zu analysieren. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war nicht bei allen Analysen so ganz d'accord. Also andererseits, ich traue mir nicht, David Jansson zu widersprechen, falls er derjenige war, der diese Sachen analysiert hat. Aber trotzdem fand ich das irgendwie super, dass überhaupt so eine Seite entstanden ist und dass man sich da einiges abgucken kann und vielleicht einfach auch mal so ein Streitgespräch mit sich selbst führen darf. Also wenn ihr wollt, bei Instagram, das Profil heißt xprogress, also unterstrich xprogress mit 2 S. Und dort wird regelmäßig mittlerweile so Content gepostet, wo man mit diesem Tool versucht, so Situationen zu analysieren und aufzuzeigen, wo gerade die Mannschaft über welchen Spielzug sie gerade sehr gut in Abschlüsse kommt und wo im Gegenteil vielleicht ganz gut verteidigt wird. Ich glaube, da kann man sich einiges abschauen und um selbst gewisse Sachen vielleicht auch für sich selbst und seine eigene Mannschaft zu visualisieren. So, ich habe noch ein paar Kleinigkeiten, aber ich glaube, das wäre jetzt auch schon zu viel. Insgesamt muss ich sagen, ich fand es wirklich toll, dass es diese WM gab. Und eine Anekdote muss ich noch bringen. Und zwar, während ich das Finale geschaut habe, ich lag da so mit Grippe im Bett, klingelt mein Telefon, mein Vater ruft mich an. Und es steht gerade irgendwie 0-0 und er sagt, ja, guckst du? Er sagt, ja, ich guck. Also du meinst Frauen-WM Floorball? Ja, ja. Und in dem Moment ist mir klar geworden, wie groß Floorball geworden ist. Weil mein Vater, also mein Vater ist ein großer Sportfreund, ja. Von mir hat er, glaube ich, 3 Floorball-Spiele in den 25 Jahren Floorball-Karriere gesehen. War bei Floorball so irgendwie, ja, nie so richtig dabei. Bei Frauensport, muss ich sagen, ist er halt noch so ein alter weißer Mann, tut er sich auch schwer. Aber sogar er hat sich 3 oder 4 Spiele der WM angeschaut und sogar das Finale. Und das sagt wieder anekdotisch sehr, sehr viel über die Verbreitung der Sportart aus, dass auch diese demografische Gruppe vom Floorball dort mitgerissen wird. Und ich würde mir natürlich wünschen, sowas gelingt natürlich noch in anderen Ländern. Also super, ich glaube, diese WM hat funktioniert.
Ja, stark. Coole Anekdote auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich auch noch 2, 3 Sachen, die ich loswerden will. Dauert aber nicht allzu lang, keine Angst, wir sind gleich fertig. Zum einen, X-Progress ist von David Jansson, hast du genau richtig gemacht. Du darfst dich definitiv trauen, ihm zu widersprechen. Ich würde darauf wetten, dass er sich darüber tierisch freuen würde. Und wenn du ihm jetzt eine E-Mail schreibst, so von wegen, David, über die beiden Szenen, da müssen wir nochmal sprechen, das sehe ich ganz anders, dann habt ihr wahrscheinlich morgen eine Telefonkonferenz am Start. Wobei jetzt gerade zwischen den Tagen, weiß ich nicht, mit Silvester und so, muss man gucken. Aber ich glaube, er würde sich sehr, sehr gern über diverse Szenen mit allen möglichen Leuten unterhalten, so wie ich ihn kennengelernt habe. Also der ist da auf jeden Fall immer offen, wenn man andere Meinungen hat. Eine Sache noch zu Lara Heini, nochmal komplett die Rolle rückwärts. Sie wird übrigens 100%ig Weltflowballerin. Also daran dürfte jetzt nichts mehr zu rütteln sein. Hat den Champions Cup gewonnen dieses Jahr, im Februar war es, glaube ich, oder Ende Januar, weiß ich nicht, hat jetzt die WM gewonnen. Also wenn sie es dieses Jahr nicht wird, dann weiß ich auch nicht. Also man muss sagen, Vera Kaupi, ziemlich starke Konkurrenz, mit Torengruppen den Titel geholt, also den Titel in der SSL geholt und legt Scorerwerte auf ohne Ende. Ich glaube, sie hat diese Saison irgendwie 124 Punkte gemacht in 30 Spielen, also im Schnitt 3,8 pro Spiel oder sowas. Aber trotzdem, ich habe das Gefühl, dass bei diesem World Floorball Player immer die Titel auch sehr, sehr hoch gewichtet werden. Und deshalb würde ich mich darauf festlegen, dass Lara Heini Erste wird, Vera Kaupi Zweite und dann, was dahinter passiert, schauen wir mal. Was wir, finde ich, noch ansprechen müssen, ist, da haben wir gar nicht so sehr drüber geredet, wie krass athletisch die Schweiz war bei dem Turnier. Die waren mindestens auf einem Level mit Tschechien, vielleicht sogar noch eine kleine Stufe drüber. Und das ist, finde ich, eine sehr, sehr coole Entwicklung im Floorball. Und vielleicht auch so ein Moment, wo man in ein paar Jahren mal drauf zurückgucken wird und dann sagen wird, guck mal, da hat der Sport einen ziemlichen Sprung gemacht. Oder das Top-Niveau zumindest. Das hatte ich jetzt zum Beispiel bei der Herren-WM nicht so das Gefühl. Also da war für mich wenig dabei, wo man danach sagen konnte, guck mal, das und das, das wird auf jeden Fall die Sportart prägen in den nächsten Jahren, wenn man jetzt mal von diesem ganzen Low-Event-Game-Gelaber weggeht, wo sowieso ja noch so ein bisschen, würde ich sagen, das Urteil aussteht, ob sich das eigentlich durchsetzt oder nicht. Wird halt viel drüber gesprochen gerade. Aber diese Athletik von den beiden Teams war schon brutal. Und da musste man auch sagen, konnten Finnland und die Schwedinnen einfach nicht mithalten. Also das war aus meiner Sicht der absolute Unterschied, weshalb die beiden am Ende im Finale gelandet sind. Und wir müssen eigentlich noch kurz über Schweden sprechen. Ich habe mir da so eine kleine Notiz gemacht, die nennt sich Quo Vadis Schweden. Weil es nicht so lange her ist, ich glaube es sind 2 oder 2,5 Jahre oder sowas, dass ich irgendeine Statistik gesehen habe, auf damals noch Twitter, dass alle 4 Weltmeisterschaften in schwedischer Hand waren. Also U19 Damen, U19 Herren, A-Damen und A-Herren. Alle Weltmeisterschaften haben die Schwedinnen geholt, beziehungsweise die Schweden. Und seitdem, man kann es nicht anders sagen, haben die ganz schön reingekackt. Also, und nicht nur so, ja gut, jetzt haben wir da mal eine WM verloren und sind jetzt irgendwie auf dem 2. Platz oder sowas, das kann ja mal passieren. Sondern ich glaube, das einzige amtierende Weltmeisterteam aus Schweden sind die U19-Damen, wo der Unterschied zwischen den Spielerpools und der Ausbildung, glaube ich, einfach nach wie vor der allergrößte ist. Also da ist, glaube ich, der Standortvorteil weiterhin mit relativ großem Abstand am größten. Dann die WM in Schweden, in Malmö, sind sie Zweiter geworden. Kann man noch sagen, Ergebnis, ja, okay. Nicht das, was sie alle wollten, aber irgendwie 2. Platz jetzt auch nicht ganz verkehrt, kann mal passieren. Dann kam ja aber die U19-WM dieses Jahr, wo die Schweden 4. geworden sind und einen ganz, ganz üblen Auftritt hingelegt haben. Werden auch viel verglichen mit der Kohonen-Generation, die einfach eine Wahnsinnstruppe war. Aber das war wirklich ziemlich, ziemlich blutleer. Und dass sie jetzt den 4. Platz geholt haben, ist, ich glaube, das erste Mal ever, dass sie bei einer Erwachsenen-WM sowohl Damen als auch Herren keine Medaille geholt haben. Und das erste Mal seit 2005, glaube ich, dass sie nicht auf dem ersten Platz eingelaufen sind. Also das ist schon krass. Und da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, dass auch die WM in Malmö ja total kritisch beleuchtet wurde, also aus organisatorischer Hinsicht. Also, dass der Verband es auch nicht hinbekommen hat, da eine geile Veranstaltung hinzulegen, sondern dass auch das einigermaßen blutleer war. So nach dem Motto, ja, wir machen hier eine WM so nach Vorschrift. Aber auch davon viele Leute wirklich enttäuscht waren. Von daher, du hast es vorhin schon angesprochen, Lynn Lundström direkt entlassen worden nach der WM. Ich glaube, irgendwie wenn überhaupt eine Woche danach. Man könnte aber an der Stelle, finde ich, durchaus mal anfangen zu hinterfragen, wer entscheidet gerade eigentlich was im schwedischen Floorball? Und vielleicht müsste man sich da mal eine Etage weiter oben umgucken oder zwei Etagen weiter oben. Ich bin mir nicht sicher, wie die Strukturen da sind. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob die Leitung Nationalteams so viel mit der WM in Malmö zu tun hat. Das sei mal alles dahingestellt. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass sich der schwedische Floorball momentan in eine gute Richtung entwickelt. Gerade wenn man sagt, die müssten eigentlich national wie international das absolute Zugpferd sein.
Ich kann da vielleicht noch mal eine kleine Anekdote nachlegen. Ich hatte vor 2-3 Wochen, war ich hier bei, jetzt bin ich gerade nicht auf der Insel, aber wenn ich auf der Insel bin, da kommen ja ab und zu auf schwedische Floorballer vorbei. Und plötzlich kam so ein älterer Jahrgang, sehr schlaksig, blond, hochgewachsen. Ja, so, ich würde sagen Mitte 50, aber der Junge wusste, wie er den Ball trifft. Hat einen Winkel nach dem anderen. Und wir haben uns so ein bisschen zusammen eingespielt und dann meinte er, ja, wo kommst du her? Und wir haben ein bisschen geplaudert. Und tatsächlich ist es einer von diesen alten Jahrgängen, die ich noch als junger Knirps damals bei den Czech Open ihn zugeschaut hat, als er für Hanninge gespielt hat, damals so diese Pixburg-Zeit mit Niklas Jehde und Co. Also jedenfalls einer, der den schwedischen Floorball, man könnte sagen, aus ja wahrscheinlich Mitte der 90er bis heute überblicken kann. Und wir haben so ein bisschen ins Plaudern, ich wollte ihm nicht gleich Schweden schlecht machen und da meinte er, ja, er organisiert ja jetzt dieses Players, Nachwuchs-Events und Turniere und Camps. Und aber mit dem schwedischen Verband werde ich nichts mehr zu tun haben. Weil die sind total im totalen Zerfall. Die können ja gar nichts mehr. Die denken irgendwie, die haben alles schon aufgebaut und müssen nichts mehr machen. Aber mit denen zusammenzuarbeiten, ist eine absolute Katastrophe. Und man kriegt das ja auch so ein bisschen mit dem, wie beispielsweise diese Veranstaltungen organisiert werden oder wie eben diese kritischen Situationen, wie zum Beispiel Krisenkommunikation umgesetzt wird. Und gerade bei Lynn war das ja auch die Situation, sie hat sich als Bundestrainerin, schwedische Nationaltrainerin darüber beschwert, dass während des Turniers schon relativ laut Kritik geäußert wurde an ihr, aber der Verband zum Beispiel sich überhaupt nicht hinter sie gestellt hat. Und man kriegt ja so diese ganzen Geschichten systematisch mit und das würde man ja von so einem Verband gar nicht erwarten. Und ich glaube, Schweden profitiert jetzt immer noch davon, dass sie halt immer noch ihre knapp 200.000 Lizenzierte haben und sie sind natürlich in jeder Schule drin. Aber ich glaube, da wird sich einiges tun müssen, damit sie diese vorherrschende Stellung erhalten können, die sie irgendwie in den letzten Jahren hatten oder zumindest wiedererlangen können, weil sonst, glaube ich, werden die anderen Länder an ihnen vorbeiziehen.
Ja, oder sind es ja scheinbar schon. Also im Damenbereich stand jetzt zumindest die Schweiz und die Tschechinnen und im Herrenbereich die Finnen. Also mal gucken. Gut, eine letzte Sache müssen wir nachlegen. Ich habe es vergessen anzusprechen, als wir über die deutschen Damen gesprochen haben. Bundestrainer Arte Ronkanen hört auf. Hat, glaube ich, 2 WMs jetzt begleitet und davor ja auch viele Jahre als Sportdirektor der Floorball Deutschland die Treue gehalten. Also an der Stelle nochmal vielen Dank für deine Dienste, Atte. Die Stelle als A-Bundestrainer ist ausgeschrieben. Also falls ihr euch berufen fühlt, neuer A-Damen-Nationaltrainer zu werden, dann schickt eine Bewerbung raus an die Kollegen Kevin Kapfer und Sebastian Blink. Die melden sich dann vermutlich bei euch und dann schauen wir mal, wer neuer Damen-Bundestrainer wird. So, und dann würde ich sagen, machen wir Schluss, Jan. Folge ist lang genug geworden. Neue Folge gibt's am 6. Februar. Bis dahin, bleibt uns gewogen. Eventuell hört ihr zwischenzeitlich ein bisschen was Neues von uns. Stichwort 2. Podcast, aber no pressure. Bis dahin, bleibt uns gewogen. Macht's gut. Bis bald. Ciao.
Habt einen schönen Start ins neue Jahr. Macht's gut. Ciao, ciao.